redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin über Wissenschaft geredet wird, und zwar von Florian Freistetter.
Und von Holger Klein. Und es ist nicht nur eine neue Ausgabe, es ist die erste Ausgabe, weil beim letzten Mal war es ja die letzte Ausgabe.
Stimmt.
Also es ist jetzt die erste Ausgabe.
Stimmt. Also die Frage ist, wann ist die letzte Ausgabe? Ist dies möglicherweise die letzte Ausgabe, obwohl es die erste Ausgabe ist?
Das kann man nie wissen.
Wir werden sehen. Du hast heute, also heute, wir zeichnen auf am 16. Oktober, Montag, den 16. Oktober 2017 abends. Irgendwie hast du gesagt, ja, riesige Meldung heute, große Sensation. Was ist passiert? Ich bin tatsächlich den ganzen Tag unter Kopfhörern beziehungsweise beim Arzt gewesen. Ich habe nichts mitgekriegt. Was ist denn los? Haben wir,
also,
die, weiß ich nicht, sind wir durch ein schwarzes Loch geflogen?
Nein,
Mist.
Das geht auch gar nicht so wirklich. So. Es ist eigentlich was eine Meldung, wo zumindest die Journalisten, die wichtig genug sind, um von irgendwelchen Wissenschaftsorganisationen vorab Informationen zu bekommen, und so gut wie alle Astronomen schon gewusst haben. Die Gerüchte über diese Meldung waren schon lange in der Welt, und heute war eben die offizielle Pressekonferenz, weil um 16 Uhr heute das Embargo geendet hat, und da wurde diese Entdeckung bekannt gegeben, die ich in meinem Blog eine neue Ära der Astronomie genannt habe.
Ei, ei, ei.
Und ich glaube, ich habe dazu geschrieben, dass es keine Übertreibung gewesen ist.
Aha. Was ist es denn? Also, was macht denn eine neue Ära?
Ich mein, nee, also jetzt immer ganz ohne Dekoration rundherum hat man Gravitationswellen von verschmelzenden Neutronensternen beobachtet.
Ach, das ist neu? Ich dachte, wir würden das mit LIGO und so sowieso schon die ganze Zeit machen.
Also was bis jetzt beobachtet worden ist, ist, glaube ich, es gibt vier mittlerweile nachgewiesene oder vier eindeutig nachgewiesene Gravitationswellenereignisse. Inoffiziell noch jede Menge andere, wo die Messgenauigkeit nicht groß genug ist, dass man es wirklich über den Standard drüber heben kann. Aber vier Ereignisse oder drei, ich weiß es nicht auswendig, ist auch egal, aber das waren in allen Fällen verschmelzende schwarze Löcher, so mit ein paar Dutzend Sonnenmassen, also mittelgroße schwarze Löcher, die verschmolzen sind.
Mhm.
Und das war natürlich, hat er nicht umsonst 2017 einen Nobelpreis für die Entdeckung der Gravitationswellen gegeben, also
ja.
Das war nicht der Nobelpreis, das war der, da haben sich die Wissenschaftsredaktionen, das war vermutlich einer der am unstressigsten Nobelpreise überhaupt, weil man eigentlich seit letztem Jahr schon gewusst hat, der kommt, da konnte man alle Artikel wunderbar vorbereiten, also das ging relativ problemlos.
Woher wusste man das?
Weil das, wenn es eine so eindeutig klare Nobelpreiswürdige Entdeckung gibt, dann war es die Entdeckung der Gravitationswellen. Also das wäre absolut unverständlich oder eigentlich undenkbar gewesen, dass die den nicht jetzt bekommen. Also das war wirklich, also das Nobelpreiskomitee ist oft seltsam, aber in dem Fall war es wirklich allen klar, der muss für die Gravitationswellen kommen, also es geht nicht anders.
Weil
es wirklich
ja
so eine fundamentale Entdeckung war.
Das war ja jetzt dann auch schon die Entdeckung einer völlig neuartigen Astronomie, wie ich damals gelernt
habe. Ja, es war die Entdeckung einer neuartigen Astronomie, aber es war noch nicht die Astronomie, die sein könnte.
Aha.
Und dazu, also schwarze Löcher sind schwarz, das ist mal das Wichtige, um das es geht. Ja? Denn schwarze Löcher kann man
nicht sehen.
Ja, also man kann die Umgebung schwarzer Löcher sehen, wenn in der Umgebung was ist, aber da ist halt oft nichts. Also in den Zentren von Galaxien, da können wir die Umgebung schwarzer Löcher wunderbar sehen und anhand der Umgebung dann daraus schließen, dass da schwarze Löcher sein müssen. Das können wir gut beobachten. Aber es gibt, was wir also unter anderem auch erst seit der ersten Detektion von Gravitationswellen wissen, auch überall sonst schwarze Löcher, die halt irgendwo so zwischen den Sternen rumsitzen und halt einfach da sind, aber man halt nichts merkt davon, weil sie halt schwarz sind.
Ja.
Es sei denn, sie kollidieren und erzeugen dabei Gravitation. So, schwarze Löcher sind die schwarzen Löcher, die man bisher mit Gravitationswellen beobachtet hat, sind eben schwarze Löcher, die sitzen einfach so irgendwo in der Galaxie rum, und da ist nicht viel rundherum, was man benutzen könnte, um es zu beobachten, außer Gravitationswellen.
Ja.
Und genau darum geht es. Also man konnte mit LIGO, mit diesem Gravitationswellenobservatorium, feststellen, da sind irgendwo schwarze Löcher verschmolzen.
Mhm.
Und das war's. Man hat vor allem keine wirklich guten Ortsinformationen gehabt. Also man hat gewusst ungefähr grob, wo es ist. Aber so als Vergleich ist es irgendwas so, wenn du sagst, das war irgendwo in Nordamerika.
Okay.
Es ist nicht keine unbedingt, wenn du eine Verabredung hast irgendwo in Nordamerika, ist es schwer, sie einzuhalten. Und genauso ist es ein Problem hier rauszufinden, wo das ist. Und was man eigentlich haben will, ist nicht nur messen, das sind Gravitationswellen, sondern man will auch möglichst genau wissen, wo sind die Gravitationswellen. Und dann, und das ist das, worum es geht, will man auch nicht mit Gravitationswellen hingucken, sondern mit anderen Teleskopen. Und das geht eben, ging bis jetzt nicht, weil eben man nicht wusste, wohin man gucken soll mit einem anderen Teleskop, also mit einem normalen Teleskop. Und es ging nicht, weil da nichts zu sehen war, weil schwarze Löcher waren.
Okay.
Wenn zwei Neutronensternen kollidieren, ist es was anderes.
Das leuchtet wie Hulle, ja.
Ja und nein, also das, wenn es ein Neutronenstern ist, haben wir sicherlich schon öfter mal erklärt, Neutronenstern ist halt auch etwas wie ein schwarzes Loch, was übrig bleibt, wenn ein großer Stern kollabiert, aber halt ein Stern, der noch ein bisschen kleiner ist, wo das, der quasi beim Kollaps nicht so wahnsinnig viel Wumms zusammenbekommt wie ein ganz großer Stern. Also der Wumms beim der Neutronensternentstehung reicht eben, um so einen Stern zusammenzuquetschen, dass der eben irgendwie so auf 10, 20 Kilometer zusammenschrumpft, aber nicht eben weiter, wo er dann schwarzes Loch werden würde. Also ein Neutronenstern ist ein extrem dichtes Objekt, 10, 20 Kilometer groß, aber immer noch so schwer wie die Sonne. Und die haben wir in den 60er Jahren, glaube ich, die ersten entdeckt von den Dingern, die gibt's überall, haben wir schon genug gefunden, sind auch wahnsinnig interessant. Aber man hat eben noch nie mit einem Gravitationswellendetektor beobachtet, was passiert, wenn die kollidieren. Weil wenn die kollidieren, gibt es auch Gravitationswellen.
Ja.
Das war klar. Was nicht klar war, ob LIGO gut genug ist, um solche Ereignisse zu beobachten. Weil, wie gesagt, Neutronensterne sind wesentlich masseärmer als schwarze Löcher.
Das heißt, der Bums ist schwächer.
Genau. Mhm. Das heißt, man war nicht, und vor allem wusste man auch nicht, wie oft sowas vorkommt, weil das ist natürlich auch wichtig, ja. Wie oft passiert das? Also es gab Abschätzungen, wie oft sowas passiert, wie oft die Chance besteht, sowas zu beobachten. Und das waren halt nur Abschätzungen, wusste man nicht. Aber erstens hat man eben jetzt vor kurzem LIGO erweitert. Das ist jetzt eine Kooperation LIGO und Virgo. Also Virgo ist ein wie LIGO, nur eben ein kleineres Ding, das in Italien steht. Und die hat man vereinfacht gesagt zusammengeschaltet, also nicht zusammengeschaltet, aber die können jetzt quasi so eine Gravitationswelle, die kommt ja nicht nur an einem bestimmten Punkt an, die rauscht durch die ganze Erde durch und überall, wo ein Detektor steht, der gut genug ist, kann man das messen. Und wenn du halt möglichst viele Detektoren hast, dann kannst du da wieder vereinfacht gesagt triangulieren,
genau,
und dann weißt du, genauer rausfinden, genau, wo das ist. Also es ist immer noch diese Fläche ist immer noch klein, wo groß, wo es sein kann. Also bist jetzt quasi von wir treffen uns irgendwo in Nordamerika bei wir treffen uns irgendwo in Kansas oder sowas.
Ach so,
vereinfacht gesagt, ja. Also nicht immer noch nicht genau, aber ich meine,
aber wenn irgendwo in Kansas was passiert, kann ich ja dann wiederum das große optische Teleskop draufrichten, das in der Lage ist, nach Kansas zu gucken.
Das ist genau in dem Fall, was jetzt da passiert ist. Also erstens mal hat man es jetzt durch am 17. August 2017, 17. August 2017 hat das Ereignis stattgefunden oder wurde es, kamen die Gravitationswellen dieses Ereignisses bei der Erde an. Da haben eben sowohl LIGO als auch Virgo diese Gravitationswelle detektiert, haben festgestellt, das ist eine Gravitationswelle, die muss von kleinen Objekten stammen, also von Neutronensternen, und sie konnten eben einen halbwegs brauchbaren Bereich am Himmel angeben, sodass es sich lohnt, mit anderen Teleskopen hinzugucken. Und das ist das Ding, wenn zwei Neutronensterne verschmelzen, dann gibt es nicht einfach nur einen Gravitationswellenwumms, sondern dann gibt es etwas, das sich Gamma-Ray-Burst, Gamma-Blitz nennt.
Und das gibt es nur, wenn zwei Neutronensterne miteinander kollidieren?
Es gibt Gamma-Blitze, gibt es viele.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir schon mal über Gamma-Blitze geredet haben. Also ein Gamma-Blitz ist im Wesentlichen sowas, ich kann dann in den Shownotes noch auf eine längere Erklärung von mir verlinken. Im Wesentlichen ist ein Gamma-Blitz eine große Explosion, bei der unter anderem viele Gammastrahlen frei werden. Ja, ich verzichte auf den Exkurs, wie man sie entdeckt hat. Das hat mit Atomtestwaffen, Sperrverträgen zu tun. Aber jedenfalls, es gibt das heißt, im Universum
bei Atomtestüberwachung sind denen Gammablitze ins Gehege gekommen.
Nee, also natürlich doch. Also das war, ja. Man hat was irgendwo in den, wie halt da, man muss in den 70er, glaube ich, gewesen sein, da gab es eben diese Verträge, dass man eben jetzt aufhört, oberirdisch Atomwaffen zu testen. Und um das zu überwachen, hat man eben Satelliten ins Weltall geschickt, die eben gucken sollen, weil da eben auch Gammastrahlung frei wird bei solchen Atomexplosionen, um halt das zu überprüfen. Und dann hat man festgestellt, verdammt, das sind wahnsinnig viele Gamma-Explosionen, aber halt nicht auf der Erde, sondern überall im Universum. Und die sind so extrem stark, dass es da eben wirklich, also dass man sich kaum, es sind die größten bekannten Explosionen, die man misst. Also das müssen schon wirklich extreme Ereignisse sein. Und die einzigen zwei Möglichkeiten, auf die man gekommen ist, die eben so eine riesige Gamma-Explosion quasi erklären können, sind erstens sehr, sehr große explodierende Sterne. Also im Wesentlichen das, was die Astronomen auch Hypernova nennen, also noch eine Eskalationsstufe über Supernova drüber. Also wirklich ganz, ganz große Sterne, die dann wahnsinnig gewaltig explodieren am Ende ihres Lebens. Das sind Gamma-Blitze, die lange dauern, also die halt dann wirklich so ein langes Nachleuchten haben. Ja, dann gibt es aber auch kurze Gamma-Blitze, die nur so paar Sekunden quasi dauern, Gamma-Strahlung abgeben und dann eben ein kürzeres Nachleuchten haben. Und da hat man vermutet, dass die entstehen, wenn zwei Neutronensterne kollidieren. Also war die Vermutung, man hat keinen Nachweis gehabt, weil man eben noch bis jetzt noch nicht wirklich kollidierende Neutronensterne beobachtet hat, quasi also wirklich so den ganzen Prozess, also vorher gesehen hat, das sind zwei Neutronensterne, dann hat man gesehen, wie sie zusammenkrachen und dann hat man den Gamma-Blitz gesehen, diese Beobachtung gab es nicht. Aber jetzt, hat man festgestellt, eben 17. August 2017, da ist ein großes Gravitationswellenereignis und aus den Gravitationswellenmessungen kriegt man auch eine Entfernung raus. Ja? Also man hat gewusst, die ist ungefähr 40 Megaparsec weit weg. Ein Megaparsec sind 3,2 Lichtjahre und Mega ist nochmal mal 1000 und 40 ist nochmal mal 40. Darf die Hörerschaft selbst nachrechnen. Also ist nicht in unserer Galaxie, sondern muss weiter weg sein. Aber das Gute ist, wir haben tatsächlich gute Kataloge von Galaxien, ja. Also die sind ja auch nicht überall, sondern wir wissen, da gibt's Kataloge. Und in dem Fall waren das 53 Galaxien in der richtigen Entfernung, in der richtigen Region am Himmel. Das ist nicht wenig, aber auch nicht viel. Also das ist was man nachgucken kann. Und dann haben tatsächlich Unmengen Teleskope auf der ganzen Welt diesen Bereich am Himmel unter die Lupe genommen. Und tatsächlich hat dann als erstes kein Riesenteleskop, sondern wirklich so ein kleines 1-Meter-Teleskop aus Chile, hat in der Galaxie mit dem Namen NGC 4993 eine Quelle gefunden. Also etwas, was leuchtet, nicht Gravitationswellen, nicht, es war quasi eine optische Beobachtung, ja, also man hat tatsächlich etwas gefunden, was leuchtet, so wirklich eine Quelle von optischem Licht, einfach ganz normales Licht, ja. Und hat gesehen, die vorher nicht da war, ja. Also man hat das erste Mal ein optisches Gegenstück zu einer Gravitationswellenereignis gehabt. Aha. Und dann haben natürlich alle anderen, also es hat dann alle Satelliten, alle Teleskope, die irgendwo rumstanden, hat man da irgendwie da hingerichtet und hat dann in allen Wellenlängen was gefunden. Also ich habe hier einen Block.
Über was für einen Zeitraum reden wir da? Also dann richtet man alle Teleskope dahin. Ja. Wie lange ist das, also wie lange dauert dieses Ereignis, dass man überhaupt Zeit genug hat, nochmal schnell das Radioteleskop irgendwie umzudrehen?
Du und auch der Rest der Hörerschaft, ich könnt gerne den Artikel in meinem Blog lesen, den habe zur Abwechslung mal nicht ich geschrieben, weil ich momentan gerade überhaupt keine Zeit zum Schreiben habe, aber den hat geschrieben Christina Töne, eine Astronomin, die in Spanien arbeitet momentan und die tatsächlich eine der Astronomen war, die bei diesem ganzen Prozess beteiligt waren und geil. Die hat eben in dem Artikel nicht nur die Wissenschaft beschrieben, sondern eben auch das, wonach du gefragt hast, also was da abläuft, also das ist durchaus ganz, ganz interessant, weil es ja alles mit strenger Geheimhaltung ist und das muss dann irgendwie erst, wenn es bestätigt ist, also bis heute um 16 Uhr durfte keiner was sagen. Aber du musst ja dann eben, wie du sagst, du musst da entsprechend vorbereitet sein.
Also es macht Rafums, irgendjemand misst den Knall in LIGO Virgo und sagt, guck doch mal da hin. So, das sagt er dann irgendwie einem Kollegen. Der Kollege guckt da hin und dann sagt der Kollege wieder, da müssen wir jetzt mit anderen Teleskopen auch noch zusätzlich hingucken. Also
das geht. Also erstmal geht das nicht so, dass du das quasi einfach einen Kollegen anrufst, weil die Leute bei LIGO, das sind Physiker, die nicht unbedingt erstens keine Teleskope haben und zweitens dann auch nicht wüssten, wie sie benutzen. Das heißt, da brauchst du halt schon Spezialisten und du kannst da nicht einfach sagen, hier, also guck da hin, weil ich wäre irgendwie Astronom, ich arbeite irgendwann, dann ruft mich einer an und sagt, Servus, hallo, hier ist LIGO, könntest du mal da hingucken? Dann würde ich sagen, okay, cool, die haben was entdeckt. Dann ist quasi die Entdeckung schon mal raus. Das heißt, Christina hat es da im Blog beschrieben, also da gab es eine Gruppe von Astronomen, die halt so eine Art, wie nennt sich das, Non-Disclosure-Dings unterschreiben mussten. Also die haben quasi schon provisorisch quasi unterschrieben, dass sie dürfen halt mitmachen, wenn es was zu mitmachen gibt, aber halt nichts davon erzählen. Ja. Und dann gibt es halt so automatisch, bei den Gamma-Blitzen ist es mittlerweile schon schon sehr automatisiert, weil Gammablitze ebenso kurz sind. Ja, das heißt, da gibt es so automatisierte Teleskope, auch Weltraumteleskope, die halt quasi nichts tun, also die gucken halt hin und sobald die einen Gammablitz sehen, läuft da so ein Algorithmus an, der sofort im Wesentlichen irgendwie alle alarmiert, die alarmiert werden müssen, damit dann sofort das normale Programm quasi unterbrochen werden kann und die Teleskope dahin gerichtet werden können, weil eben das Nachleuchten von so einem Gammablitz halt nicht beliebig lang dauert. Also das kann eben von ein paar Stunden bis ein paar Tagen, ein bisschen länger noch, je nachdem, ein paar Wochen dauern. Aber natürlich, man will
also das ist jetzt nicht so, was nur 10 Minuten, oh Mist, nee, daneben.
Man will, also wenn dieser kurze Gammablitz ist halt wirklich, der ist halt wirklich kurz. Ja, also das sind tatsächlich ein paar Sekunden, Minuten, aber das Nachleuchten gibt es halt immer. Man will natürlich trotzdem möglichst viel davon sehen und möglichst viel vom Anfang sehen. Das heißt, es muss trotzdem schnell gehen und deswegen gibt es da eben so automatisierte Sachen, dass das funktioniert. Und wie gesagt, die Details kann man dann bei mir im Blog nachlesen. Aber auf jeden Fall hat man jetzt eben tatsächlich eben ein Gravitationswellenereignis, dass man einem konkreten Objekt zuordnen kann und das ist das Erste, was in der Astronomie als Multi-Messenger-Astronomie bezeichnet wird. Ja? Also bis jetzt war die Astronomie ausschließlich elektromagnetisch. Also ja, das stimmt auch nicht. Also die Leute, die irgendwie Meteoriten untersuchen und so weiter oder Planetologie machen, ist was anderes. Aber im Wesentlichen, das, was man sich vorstellt, Astronomie, sind Leute, die gucken durch Teleskope zum Himmel.
Genau.
Die Teleskope sind mittlerweile auch Radioteleskope.
Ja, klar, aber letztendlich sind es alles nur unterschiedliche Wellenlängen von Elektromagnetismus, die da
auftreffen. Und genau, also es hat sich in den letzten Jahren, also wir haben jetzt halt die ersten Neutrino-Detektoren, gut genug, also im Südpol zum Beispiel, die haben wir übrigens auch hingerichtet, die haben wir auch benutzt, die Neutrino-Teleskope, um zu gucken, ob da was kommt. Also Neutrino-Teleskope haben wir seit ein paar Jahren, die auch Neutrinos aus dem Weltall von kosmischen Ereignissen auffangen kann. Also das funktioniert schon in der Anfangsphase, aber jetzt haben wir eben auch die Gravitationswellen. Jetzt haben wir komplett unterschiedliche Methoden, um das Universum zu beobachten, also auch unabhängig voneinander, weil irgendwie der Elektromagnetismus, also wenn irgendwo was passiert, dann kommt ja meistens immer Strahlung im ganzen Spektrum raus. Halt mal in manchen Bereichen mehr, manchen weniger, aber es ist immer quasi das gleiche Spektrum. Aber jetzt haben wir eben auch komplett unterschiedliche Sachen. Eben Gravitationswellen sind was komplett anderes. Läuft nach komplett anderen physikalischen Prinzipien ab und man kann eben trotzdem beides jetzt benutzen, um das zu machen. Also die haben zum Beispiel gesagt, wir haben dann hier nochmal die Hubble-Konstante aus dem berechnet, zum Beispiel mit diesen Daten. Teils lasse ich jetzt aus, da steht auch im Artikel drin. Aber man kann jetzt wirklich so, es gibt ja, wenn du jetzt wieder zur Kosmologie guckst, ja, zum frühen Universum, ja, da gelangst du irgendwann zu einem Punkt, wo es im klassischen Sinn nichts zu sehen gibt. Weil da gibt's auch keine Sterne zum Beispiel, ja. Da kommt dann vielleicht ein bisschen Mikrowellenstrahlung von irgendwas raus oder sowas, aber Gravitation gab's halt auch von Anfang an. Das heißt, da kannst du dann wirklich mit Gravitationswellen kannst du irgendwo hingucken, wo du mit Elektromagnetismus nicht hingucken kannst oder schwer hingucken kannst. Gravitationswellen gehen überall durch. Es gibt nichts, was Gravitationswellen blockieren kann. Ja, aber es gibt viel, was du mit was Elektromagnetismus blockieren kann. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal, seit es Astronomie gibt, und die gibt schon lange, eine zusätzliche Methode, die funktioniert und können die eben kombinieren mit der anderen. Ja, also das ist halt, du brauchst natürlich immer, wir werden nie immer mit allen Methoden das gleiche Ding beobachten können, aber damit diese Multi-Messenger-Astronomie irgendwann wirklich standardmäßig funktioniert, brauchen wir halt eine gewisse Menge an parallelen Beobachtern, um halt das Ganze abstimmen zu können aufeinander und so weiter, damit wir alle Methoden gut genug verstehen, dass wir dann irgendwann vielleicht aus dem einen aufs andere schließen können und umgekehrt. Und das ist jetzt eben der Prozess, der jetzt tatsächlich angelaufen ist.
Das heißt, es ist im Grunde der Beweis gerade erbracht worden für die Existenz von Multi-Messenger-Astronomie.
Genau, ja, also im Wesentlichen, ja.
Oder eine Anwendung für Multi-Messenger-Astronomie.
Ja, dass es das halt wie praktisch möglich ist, sagen wir mal so.
Ja.
Also dass es praktisch möglich ist, war spätestens klar, seit LIGO das erste Mal was gemessen hat. Es war halt nur die Frage, ist es wirklich auch anwendbar möglich? Ja, also das ist eben was noch nicht so klar war. Aber das ist wirklich eben, es ist nicht umsonst, dass sich alles so
weißt du?
Aufgeregt haben, weil es wirklich eine große Sache war.
Weißt du, wie LIGO Virgo misst? Also ist das ein Instrument, das die ganze Zeit wie so ein Seismograph irgendwie da rumsteht und immer, wenn es rumst, rumst das? Oder gibt es da tatsächlich Messreihen, dass sie sagen, okay, wir schalten das Experiment jetzt ein für 24 Stunden? Ja.
Also es ist schon so, natürlich steht's dort und wenn der Gravitationswelle durchgeht, geht's ja durch, aber das ist halt so eine extrem sensitive Messung. Also ja. Da hast du halt irgendwie Messstrecken, wo ein Laser schon.
Ich weiß, der Standardhase.
Für die, die es noch nicht wissen. Also du hast da werden Laserstrahl wird hin und her reflektiert und in verschiedene Richtungen. Und wenn so eine Gravitationswelle durchgeht, dann verändern sich quasi, weil der Raum gestaucht und also der Raum selbst gestaucht wird und alles, was in dem Raum passiert, gestaucht und gedehnt wird, ändert sich auch die Strecke, die das Licht zurücklegt, was normalerweise egal wäre, weil es ändert sich ja alles, also du kannst quasi mit einem Gummilineal kein dehnbares Gummiband messen, weil das Lineal sich genauso dehnt wie das Band. Aber weil du es eben in unterschiedliche Richtungen die Laserstrahlen hast und dann die Dehnung und Streckung in unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich stark ist, kannst du unter normalen Umständen du einen Laserstrahl nach links schickst und nach rechts schickst und die reflektiert werden nach der gleichen Entfernung, kommen sie zum gleichen Zeitpunkt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mhm. Wenn gerade eine Gravitationswelle durchläuft, nicht. Ja, und so kann man Gravitationswellen detektieren, ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Die Abstände, um die es da geht, sind aber minimal. Das heißt, also wenn du so eine Gravitationswelle da durchläuft, dann ändert sich der Abstand auf einer irgendwie so 3 Kilometer Strecke um einen halben Atomdurchmesser oder Protondurchmesser. Also das ist wirklich minimal. Das heißt, es ist kein, da brauchst du Unmengen Technik und vor allem irgendwie Algorithmen, die das ganze, die ganzen Störkräfte eben rausrechnen, weil natürlich wahnsinnig viel dabei ist, was halt irgendwie stören kann, weil das ganze Ding halt irgendwie vor sich hin zittert und wackelt, wenn eben der ominöse Standardhase draußen vorbei hoppelt zum Beispiel, ja. Und deswegen ist das, da muss man so viel immer ständig tunen, einstellen, nachschrauben quasi, dass das nicht im Dauerbetrieb laufen kann. Das heißt, es gibt wirklich so Phasen, wo halt
das irgendwie... Das heißt, das war jetzt auch noch Zufall, dass das geklappt hat.
Ja, es war ein Zufall mit wissenschaftlicher Bedeutung.
Ja.
Denn man hat im Wesentlichen dieses Ereignis gemessen, kurz nachdem LIGO mit Virgo zusammengeschaltet wurde, also nachdem das Advanced Virgo angelaufen ist. Und das ist offensichtlich ein Zeichen dafür, dass solche Ereignisse häufig sind, weil wenn die Millionen Jahre vorkommen, dann also wäre es
die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann misst, ist derart gering, dass das eigentlich eher. Ja. Mhm.
Das heißt, es ist offensichtlich was anscheinend dauernd vorkommt, weil sonst wäre es seltsam, wenn wir es gleich direkt messen, nachdem wir das Ding einschalten. Genau. Und so war es ja auch bei den ersten Gravitationswellen schon. Die hat man ja, die allererste Gravitationswelle hat man ja auch, die hat man sogar während der Testphase gemessen. Also da hat man eigentlich nur das Ding eingeschaltet, um mal zu testen. Es war noch keine offizielle Wissenschaftsmessphase, sondern nur eine Testphase. Und da ist die schon durchgerauscht, die Gravitationswelle, und man hat sie schon gemessen. Auch das ist eben Zeichen dafür, dass diese Ereignisse wirklich häufig sind.
Cool.
Ja, das ist wirklich cool. Ich würde mich jetzt fragen, also das ist so eine interessante Frage, wie es jetzt da mit Nobelpreisen ist, weil eigentlich so, wenn ich jetzt quasi unabhängig betrachten würde, würde ich sagen, auch das ist eindeutig ein Nobelpreis-Ding, aber jetzt haben die ja schon Nobelpreis für die Detektion von Gravitationswellen bekommen und dann jetzt gleich hier nochmal so.
Wahrscheinlich ist was, wenn nicht, jetzt quasi, das ist ja nicht wirklich was.
Also wahrscheinlich ist
die Entdeckung der Gravitationswellen oder die im Grunde ist der Nobelpreis ja wahrscheinlich nicht nur dafür da, dass Gravitationswellen gemessen wurden, sondern auch dafür, es möglich gemacht zu haben, dass man die messen kann.
Ja, also die drei Leute, die bekommen haben den Physik-Nobelpreis, war eben der eine, Rainer Weiß, der im Wesentlichen schon seit Jahrzehnten nichts anderes tut. Also der hat die Idee gehabt, dass man Gravitationswellen überhaupt auf diese Art und Weise messen kann und hat seit Jahrzehnten nichts anderes gemacht, als irgendwie einen angefangen von irgendwie so schreibtischgroßen dann bis eben zu diesem kilometergroßen Detektor über diese Detektoren gebaut und hat ja halt nie aufgehört zu bauen, obwohl alle gesagt haben, ach, das kann man sowieso nicht messen. Der andere Teil war Kip Thorne, der eben das Ganze theoretisch gemacht hat, also quasi ausgerechnet hat, was es da überhaupt ist, dass man misst und wie man es erkennt, wenn man es gemessen hat. Mhm. Und der dritte, es gab noch einen dritten, der da schon, der auch maßgeblich beteiligt war, der gestorben ist Anfang des Jahres, sonst hätte er den bekommen. Der Name fällt mir gerade nicht ein, aber bekommen hat ihn dann jetzt als dritter Barry Barish, glaube ich, hieß der. Der war quasi der der Direktor, 10 Jahre lang der Direktor des LIGO. Mhm. Also im Wesentlichen hat man quasi die Praxis, die Theorie und dann halt die Verwaltung, das klingt jetzt wieder abwertend, also stellvertretend für halt die anderen 10.000, die da mitgemacht haben, quasi halt dann den Direktor, der da wirklich viel Arbeit gemacht hat, auch noch irgendwie den Nobelpreis verliehen. Also vermutlich wird jetzt dieses spezielle Ereignis keinen Nobelpreis kriegen oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gravitationswellenastronomie in Zukunft noch viele Nobelpreise rauswerfen wird. Da bin ich mir sicher.
Wagst du es zu prognostizieren, wofür? Also
ja, für alles.
Abgesehen davon, dass wir jetzt halt mit zwei verschiedenen Geräten hingucken können, was?
Es gibt halt viel zu entdecken noch da draußen. Also wenn jetzt die ersten, also die haben jetzt quasi den Nobelpreis vereinfacht gesagt für das Instrument bekommen. Die haben das Ding gebaut. Ja, genauso wie damals irgendwie, wie hieß der, Chaconi hat den Nobelpreis bekommen, weil er die Röntgenastronomie gebaut hat, ja, also die Geräte gebaut hat. Also es gibt immer wieder mal Nobelpreise für Leute, die halt wichtige Geräte gebaut haben. Mhm. Und dann gibt es Leute, die machen mit den Geräten was. Ja, also man wird jetzt mit, was kann man, zum Beispiel die Geschichte vor ein paar Jahren, wo man, das war auch so eine riesen mediale Geschichte, wo es hieß, man hat jetzt Gravitationsquellen vom Urknall selbst entdeckt, falls du dich erinnerst. Diese Bicep-Messungen waren das. Und oder es waren halt indirekt, das waren nicht Gravitationswellen, sondern es war eine indirekte Messung. Man hat in Mikrowellenhintergrund B-Moden, habe ich auch mal ausführlich erklärt, ist jetzt nicht wichtig. Man hat auf jeden Fall Beobachtungen gemacht, aus denen geschlossen wurde, dass beim Urknall selbst Gravitationswellen entstanden sind, was auch eine Vorhersage war, dass das sein muss. Und er hat daraus dann, aus dieser Messung konnte man dann die Existenz der inflationären Phase im Universum nachweisen, was ein Riesending war. Also die ganzen Ableitungen waren auch alle richtig. Das Problem war halt nur, dass die Ausgangsdaten nicht richtig waren. Das hat man ja später festgestellt, aber das ist immer noch eine Messung, die man immer noch machen kann. Ja, also damals waren die Instrumente nicht gut genug. Jetzt haben wir vielleicht die Gravitationswellenmessungen, werden ja demnächst hoffentlich ins Weltall gehen. Ja, also da wird es Satelliten geben, die das machen können. Ja. Und dann kann man natürlich ganz andere Sachen messen. Und dann kann man rausfinden, irgendwie halt, dann kann man vielleicht irgendwie mal die inflationäre Phase durch Beobachtungen belegen, dass das ist ein eindeutiger Nobelpreis. Man kann mehr herausfinden darüber, wie Supernova-Explosionen funktionieren. Man kann mehr darüber herausfinden, was im Inneren von Neutronensternen abgeht. Das sind alles Dinge, die wir mit normalen Beobachtungen nicht machen können, aber mit Gravitationswellenbeobachtungen schon. Und das sind alles potenzielle, fundamentale Erkenntnisse, die prinzipiell nobelpreiswürdig sind. Und dann gibt es natürlich die besten Beobachtungen, die besten Entdeckungen, das sind die, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, ob wir sie machen werden.
Ja, stimmt. Gibt's denn trotzdem irgendwas von dem, also abgesehen von jetzt diesen, was du gerade erklärt hast, wo man noch denken würde, okay, das Erste, was wir uns jetzt damit angucken müssen, ist?
Ah, das weiß ich nicht. Das Ding ist ja, du kannst dieses Gravitationswellen-Ding nicht irgendwo hinrichten. Also du kannst es irgendwie aufbauen und gucken, was reinfällt. Ja. Aber man kann natürlich, man weiß aus theoretischen Rechnungen, dass eben kollidierende schwarze Löcher machen dieses Gravitationswellensignal. Supernova-Explosionen machen dieses Gravitationswellensignal. Der Urknall macht dieses Gravitationswellensignal. Das heißt, du kannst halt gucken, wir müssen jetzt die Gravitationswellendetektoren im Weltall bauen, weil die dort gebaut werden können, die sind gut genug, um das zu beobachten. Also das kann man machen. Aber was zum Beispiel noch ist, dunkle Materie. Zum Beispiel. Da gibt's jetzt.
Da gab es gerade so eine Meldung, nach der ich dich fragen wollte.
Ja, die habe ich auch gehört, habe ich noch nicht gelesen, kann ich nichts dazu sagen.
Universe's missing matter has just been finally found. Okay, schade.
Ja, ich gucke es mir nochmal, ich kann es mir vielleicht nochmal wie live angucken, aber das Ding ist, also da müssen wir erstmal gucken, ob da jetzt wirklich die dunkle Materie gemeint damit ist, weil es gibt ja auch immer wieder so halt so Geschichten, dass du halt irgendwie, weißt, da muss halt irgendwie, da strahlt irgendwas, aber da ist jetzt irgendwie nicht genug Zeug da, was strahlt. Also so wie man damals diesen Infrarot-Exzess zum Beispiel entdeckt hat. Man hat irgendwie Sterne gesehen, die mehr Infrarotlicht abgegeben haben, als sie eigentlich sollten und hat dann festgestellt, aha, da gibt es irgendwie Staub rundherum und Planeten rundherum, die dafür verantwortlich sind. Also es gibt immer wieder mal Sachen in der Astronomie, wo halt einfach weniger Materie da ist, als eigentlich, oder mehr da
ist, als sein sollte. Es ist nicht, also sie haben nicht die dunkle Materie gefunden.
Das weiß ich nicht, aber
ich guck grade im
Artikel. Man dunkle Materie entdeckt hätte, dann wäre es natürlich tatsächlich, das wäre eine Nachricht, die man, hätte ich mitbekommen. Ja.
Würden aber, jetzt gerade die LIGO-Leute heulen, weil es nicht mehr das Wichtigste wäre.
Also ich vermute mal, so nein, einfach nur
Sie sagen, but our models of the universe also say there should be about twice as much ordinary matter out there compared with what we've observed so far. Und diese, also die fehlende normale Materie scheint sie gefunden zu
haben. Also dann setzt das einfach auf die Hausaufgabenliste, dann gucke ich mir fürs nächste Mal an.
Alles klar, ich bemühe mich.
Aber wie gesagt, in dem Fall, so dunkle Materie, es ist ja, man hat ja immer noch, man hat lange Zeit, war ja die Hypothese, die favorierte Hypothese, dass eben diese WIMPs sind, diese unbekannten Elementarteilchen, die auch von der Supersymmetrie-Theorie vorhergesagt wurde, von der wir auch schon ausführlich gesprochen haben. Das hat das Problem, dass man bis jetzt, die hat man in Teilchen Beschleunigern finden wollen und sollen. Und bis jetzt hat man nicht mal den Hauch einer Spur von diesen Dingern gefunden, was langsam die Teilchenphysiker ein bisschen nervös macht, weil dann muss man halt die andere Theorien ausdenken. Ja. Also das, dafür sind sie
ja die Physiker.
Ja, aber im Prinzip, also diese WIMP-Hypothese, dass das eben unbekannte Elementarteilchen sind, ist immer noch die favorisierte, weil es wirklich am meisten Sinn macht. Aber langsam macht es eben auch Sinn, die Alternativen ein bisschen genauer zu betrachten. Und eine davon hat eben mit primordialen schwarzen Löchern zu tun. Das sind schwarze Löcher, die nicht aus dem Kollaps großer Sterne entstanden sind, sondern im Wesentlichen kurz nach dem Urknall als Folge von Quantenfluktuationen.
Eieiei.
Das ist gar nicht so, klingt kompliziert, als es ist. Also es ist vermutlich, es ist wahnsinnig kompliziert, aber also, wenn man es im Detail betrachtet, aber zumindest irgendwie zum schneller Klären geht's halbwegs. Weil bevor es irgendwas gab im Universum, gab es da halt irgendwie ein vergleichsweise kleines Universum, da war halt einfach Zeug drin. Ja, also einfach Atome im Wesentlichen gleich verteilt irgendwie, also überall irgendwie Zeug. Aber aufgrund der Quantenfluktuationen, die du überall hast, weil halt nichts fix ist im Universum, sondern alles so ein bisschen vor sich hin wabert.
Timey-wimey, wibbly-wobbly,
So, genau, ja. hast du halt immer so ein bisschen Fluktuation. Es ist quasi, es ist nie überall in jedem Raumvolumen des Universums, wenn du es ganz klein machst, ist nie überall gleich viel drin, sondern du wirst immer finden, da ist ein bisschen mehr, da ist ein bisschen weniger. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es überhaupt irgendwas gibt im Universum. Weil dann eben durch die inflationäre Phase, wo das Universum sehr schnell, sehr stark gewachsen ist, haben sich diese winzigen Quantenfluktuationen quasi aufgeblasen auf kosmologische, universale Maßstäbe, sodass dann eben auch diese ganze Materie, also dieses ganze ursprüngliche Gas, aus dem die Sterne entstanden sind, eben auch nicht gleich verteilt war, sondern es gab eben Ecken, da war ein bisschen mehr Gas, Ecken, da war ein bisschen weniger Gas. Da, wo mehr Gas war, das konnte eine größere Gravitationskraft auf die Umgebung ausüben, sodass es angefangen hat, quasi so auszuflocken, das Universum. Ja, also die Ecken, wo ein bisschen mehr war, haben noch ein bisschen mehr angezogen und dann gab es halt eben immer stärkere Massenkonzentrationen, aus denen halt irgendwann Sterne wurden und Galaxien wurden. Also ohne diese Quantenfluktuationen gäbe es keine Struktur im Universum. Aber es kann eben auch sein, das sagt eine Hypothese, dass, weil um ein schwarzes Loch zu machen, brauchst du ja eigentlich nur, unter Anführungszeichen, Materie und musst diese Materie dicht genug zusammenquetschen. Schwarze Löcher müssen nicht zwangsläufig viel Materie haben. Die Materie, die da ist, muss einfach nur weit genug komprimiert werden, bis du eben die entsprechende Grenze erreichst, sodass da eben dann die Anziehungskraft in der Nähe dieser Materie stark genug ist. Also bei der Sonne zum Beispiel, die Sonne müsstest du, wenn ich jetzt mich direkt vor die Sonne stelle, so weit wie es halt geht, dann übt die Sonne eine Anziehungskraft auf mich aus, aber ich kann der Anziehungskraft locker entkommen, wenn ich muss nur 2 Millionen km/h schnell sein. Ja. Dann kann ich weg von der Sonne. Aber das ist halt, stärker kann die Anziehungskraft der Sonne auf mich nicht werden, weil ich halt nicht näher an sie rankomme. Ja, da ist halt immer noch der Teil der Sonnenmaterie, der direkt vor mir ist, dann in dem Fall, zieht mich stark an. Der Teil, der auf der anderen Seite der Sonne ist, zieht mich auch an, aber halt nicht ganz so stark, weil er weiter weg ist. Aber mehr geht halt nicht, weil die Sonne halt so ist, wie sie ist. Wenn ich die Sonne zusammenquetsche, kann ich der gesamten Masse deutlich näher kommen und deswegen kann sie mich auch mehr sehr viel stärker anziehen. Ja. Und wenn ich die Sonne auf 3 Kilometer zusammenquetsche, dann bis an die Sonne rangehe, dann ist halt der eine Rand immer noch direkt vor mir, aber der andere nur 3 Kilometer weit weg und nicht 1,4 Millionen Kilometer wie sonst. Mhm. Das heißt, die gesamte Masse ist mir deutlich näher, kann mich deutlich stärker anziehen und in dem Fall würde sie mich so stark anziehen, dass ich eben selbst mit Lichtgeschwindigkeit nicht wegkomme. Mhm. Ja, also einfach Masse nehmen und weit genug zusammenquetschen, dann hast du ein schwarzes Loch. Und du brauchst halt einen physikalischen Prozess, der das Quetschen übernimmt. Und bis jetzt ist eben der einzige, den wir kennen oder den wir wissen, dass er existiert, ist eben der, dass ein großer Stern unter seinem eigenen Gewicht kollabiert. Der kann ausreichend quetschen. Aber das ist eben diese Hypothese, du hast eben auch durch die Fluktuationen, durch diese Quantenfluktuationen im frühen Universum, wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, wenn nicht, dann bitte Hörerschaft weist mich darauf hin und korrigiert das in den Kommentaren. Aber du hast quasi einfach diese Quantenfluktuationen führen eben auch dazu, dass eben auch im Quantenmaßstab quasi Materie dicht genug zusammenkommt. Und du kannst dann eben da kleine schwarze Löcher bekommen, also halt klein im Sinne von räumlich klein, aber nicht klein im Sinne von massereich klein. Also die sind dann halt irgendwie, die haben halt auch so, halt können halt von Mondmasse, Erdmasse bis hin auch zu Sternmassen haben, aber es sind halt wirklich winzig, diese schwarzen Löcher. Und die könnten im Prinzip überall im Universum rumschwirren, die Dinger. Sieht man ja nicht. Und man hat das schon länger auch im Verdacht gehabt, dass die dunkle Materie aus sehr, sehr vielen dieser primordialen schwarzen Löcher besteht. Das Problem ist, dass das die
klingt auch vor allen Dingen selbst für jemanden wie mich extrem plausibel. Oder das gerade für halt, jemanden wie mich.
Das Ding ist halt, also wir brauchen keine wir können Gravitation eben nicht nur bei Gravitationswellen wahrnehmen. Es gibt auch die Gravitationslinsen.
Ja.
Das heißt, du hast eben, Gravitation krümmt den Raum, Licht bewegt sich durch den Raum und folgt der Krümmung des Raums. Und wenn Licht gekrümmt wird, dann hast du halt Optik. Ja? Also bei der Brille hast du ein Stück Glas, das dir den Lichtweg krümmt und deswegen wie eine Linse wirkt. Im Universum hast du halt Raum, der gekrümmt sein kann, einfach durch Masse. Und wenn du jetzt quasi Licht, der Raum gerade richtig gekrümmt ist, dann kann der Raum wie eine optische Linse wirken und quasi Licht verstärken. Also du kannst quasi Licht sehen, das du eigentlich sonst nicht sehen könntest. Ja. Also Licht kann so umgebogen werden, dass es zu dir kommt, obwohl es eigentlich vorbeigehen würde, wieder vereinfacht gesagt. Mhm. Und so kann man eben dann tatsächlich kannst du stell dir vor, eine Galaxie,
aber die ist woher ganz weiß weit ich weg. Denn, woher weiß ich denn eigentlich, dass das Licht, das ich sehe, eigentlich nicht zu sehen wäre?
Ja, also zum Beispiel.
Weil es gestern noch nicht da war?
Nee, das nicht. Also es gibt zwei verschiedene Methoden. Also es gibt den normalen Gravitationslinseneffekt. Da hast du zum Beispiel eine Galaxie. Du hast irgendwo ein Bild von einer Galaxie, siehst eine Galaxie durch das Teleskop und dann siehst du daneben nochmal eine Galaxie. Genau die gleiche. Weil eben dazwischen auf dem Blickweg, auf der, wer ist das, Luftlinie ist es nicht, wenn die Luft ist, aber auf der Richtung, in die du blickst, quasi auf der Sichtlinie.
Sichtlinie, das war genau.
Ja, richtig. Ja. Weil irgendwo in der Sichtlinie eine große Masse sitzt. Das kann halt irgendwas sein. Das kann irgendwie eine große Wolke dunkler Materie sein oder irgendwas anderes oder eine andere Galaxie. Und die krümmt halt das Licht. Also da kommt der Lichtstrahl von der fernen Galaxie, kommt in die Nähe der Gravitationslinse und da wird ein Teil von Licht quasi links rum gebogen und ein Teil vom Licht rechts rum gebogen und am Ende kommen zwei Bilder bei dir an.
Jo.
Oder es kann auch irgendwie, es kann dann irgendwie auch, so klar ist das Bild einer Gravitationslinse selten. Das kann auch verschmiert sein, das kann irgendwie ein so ein Bild von der Galaxie kann gekrümmt, gedreht sein. Also im Prinzip so, wie wenn du nimmst du so ein Weinglas und stell das irgendwie auf ein Buch und fahr damit rum, dann siehst du solche Verzerrungen. Genau diese Verzerrungen, die man auch mathematisch berechnen kann und die dann mit Bildverarbeitung aus normalen astronomischen Aufnahmen rausholen kannst. Da weiß man eben, okay, da muss irgendwas das Bild verzerrt haben, weil von selbst kann das so nicht ausschauen. Mhm. Also das ist eine Methode, wie man das machen kann. Dann gibt es den Mikrogravitationslinseneffekt. Mit dem kann man und hat man Planeten entdeckt. Das ist auch, du hast eine Lichtquelle, also irgendwie einen Stern zum Beispiel. Du hast einen zweiten Stern mit einem Planeten rundherum und dann bewegt sich das eine vom anderen her. Das nähere ist die Linse, verzerrt wieder das Licht der Quelle dahinter und da weiß man eben auch, dass entweder das geht so auf die normale Art und Weise oder wenn da noch ein Planet um den Stern, der die Linse darstellt, rundherum geht, dann hast du eben eine andere Art von Verzerrung, die ganz charakteristisch ist und so kann man auch Planeten entdecken. Also du weißt im Prinzip, du weißt, was du sehen solltest, aber du siehst was anderes. Und das, was du anders siehst, siehst du eben aufgrund von theoretischen Vorhersagen, kannst du ganz genau einschätzen, dass es eben so eine Linse sein muss. Jo. Und das ist etwas, wo man dann auch sagt, okay, man beobachtet ja oft wirklich so, man hat Teleskope, die tun nichts anderes als Unmengen Sterne beobachten, eben weil sie zum Beispiel sehen wollen, ob die periodisch heller und dunkler werden, um Planeten zu entdecken und einfach nur katalogisieren. Und wenn da jetzt überall im Universum schwarze Löcher rumsausen, dann müssten die überall auch als Gravitationslinsen wirken. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an Gravitationslinsenereignissen, die man erwarten würde, dass sie stattfinden, wenn eine gewisse Anzahl primordialer schwarzer Löcher da ist. Mhm. Und bis jetzt, was also, ich meine, da gibt es natürlich, weil es theoretische Vorhersagen, Hypothesen sind, viele verschiedene Modelle. Das können, man weiß nicht genau, noch nicht genau, was beim Urknall danach abgelaufen ist. Also man kann nicht exakt vorhersagen, wie viele primordiale schwarze Löcher da sein sollen oder ob überhaupt welche da sind, je nach Modell. Aber man kann halt mit dem Beobachten, man hat ziemlich viele Varianten schon ausschließen können durch die bisherigen Beobachtungen, aber eben noch nicht alle Varianten. Und diese Gravitationswellenereignisse sind jetzt eben ein weiterer Weg, um sowas zu beobachten, weil demnächst sind die Gravitationswellenteleskope gut genug, um auch solche primordialen Dinge zu beobachten. Mhm. Und dann kannst du eben gucken, ob die da sind oder nicht, weil da brauchst du nicht irgendwie auf Sterne oder Gravitationswellenereignisse hoffen. Es ist ja wieder Ereignisse, wo spezielle, da müssen die Dinge halt gerade richtig in der Sichtlinie stehen, damit du das beobachten kannst. Mhm. Die Kollisionen primordiale schwarze Löcher kannst du immer beobachten, wenn sie stattfinden, egal wo sie stattfinden. Und das ist auch was. Also wenn
es davon so viele gibt, wie anzunehmen ist, dann müssten die ja ständig kollidieren.
Wie gesagt, wenn es dunkle Materie gibt, es war in, glaube ich, im vorletzten oder letzten Spektrum der Wissenschaft war das, war eine Titelstory, wo genau erklärt wurde, wie das abläuft und was da zu erwarten ist von der Gravitationswellenastronomie. Also das ist so ein Ding, dass tatsächlich, also wenn dunkle Materie aus schwarzen, primordialen schwarzen Löchern besteht, dann werden wir das mit Gravitationswellendetektoren in den nächsten, weiß ich, 10, 20 Jahren, grobe Schätzung weiß ich jetzt nicht, nachweisen können. Und das ist auch ein Nobelpreis-Ding dann, wenn es dann nachgewiesen ist. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was die Gravitationswellen noch alles uns bringen werden, aber Nobelpreise sind auf jeden Fall drunter. Wer weiß.
Ja, krass.
Kann ja hoffen.
Ja, es ist irgendwie jetzt mit anderen Themen zu kommen, ist ja fast schon ein Frevel, ne? Aber ja, wir machen einfach mal.
Ja.
Ich habe ganz viel aus der Verhaltensforschung dabei, was ich irgendwie ganz witzig fand. Aber das ist eigentlich die schönste Meldung, die ich gefunden habe in der letzten Zeit, ist die über die Pizzamaus. Hast du die gelesen?
Ist das eine Maus, die auf der Pizza war?
Nee,
eine Maus,
und zwar die Pizza isst?
Eine Maus, die Pizza backt?
Nein, noch viel besser. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Mäuse, die in Städten leben, andere Stoffwechselprozesse haben als Mäuse, die auf dem Land leben.
Als Kind, das ist, bitte hier, ich muss kurz einwerfen, eines meiner Lieblingsbücher als Kind, gibt es in Deutschland Pixi-Bücher?
Ja, klar.
Da gibt es nur in Österreich. War ein Pixi-Buch, was es ging, die Landmaus und die Stadtmaus. Die Stadtmaus, ja. Und da hat die eine die andere besucht, ich glaube zuerst die Landmaus, die Stadtmaus, und da war sie auch, also die Landmaus hat dort ganz gesundes Getreide und sowas gegessen, ja. Bei der Stadtmaus im Haus, da gab es nur so Kerzenstummel und sowas, das fand die ganz eklig, und dann hat die Stadtmaus die Landmaus besucht, und da fanden die auch, das war dann am Schluss, haben sie sich vertragen und lieb gehabt, also Kinderbuch war, aber dass das quasi Land- und Stadtmäuse unterschiedliche Sachen essen, das wusste ich schon als Dreijähriger. Genau. Also das ist und keine Neuigkeit.
Dass sie das tun, macht Evolution bei diesen Mäusen. Und genau das haben die Wissenschaftler rausgefunden, beziehungsweise rausgefunden schon. Sie haben 48 Mäuse, Weißfußmäuse gefangen in New York und haben das Erbgut untersucht und haben Unterschiede zu Landmäusen gefunden, und zwar in genau bei den Genen, die für Fettsäureverarbeitung zuständig sind. Was die jetzt glauben, wir brauchen natürlich mehr Forschung, aber was die jetzt glauben ist, dass die Mäuse in der Stadt, weil die von extrem kalorienreichen Essensresten leben, ja, halt Pizza, Fastfood, diesen ganzen Kram, dass es eine, und die haben sie genannt, Pizzamaus im Entstehen sei, die tatsächlich speziell angepasst an die Verwertung von Fastfood ist. Und ihre Vermutung nennen sie, es wird immer besser eigentlich, ja, die Vermutung
müssen wir bald aus,
nennen sie ja. Die Cheeseburger-Hypothese.
Das heißt, da müssen wir aus Naturschutzgründen bald irgendwie die McDonald's und Kentucky Fried Chickens und Burger Kings überall dürfen nicht zumachen, weil sonst irgendwie aus genau, Artenschutzgründen sonst, müssen die weiter bestehen. Genau,
weil sonst die Evolution eingreifen. Und das kann das so nicht, Freunde. Was das Tolle daran ist, natürlich sagen auch die Forscher, man kann gerade bei der Evolution zugucken. So. Mhm. Sie wissen überhaupt nicht, ob das stimmt, was sie haben. Es ist einfach nur eine Vermutung. Aber sie sagen, gucken wir halt zu. Gucken wir uns halt weitere Generationen von Mäusen an und irgendwann werden wir sehen, ob wir da tatsächlich, ob da Evolution im McDonald's-Container stattgefunden hat. Fand ich ein ganz spannendes Ding. Vor allen Dingen die Cheeseburger-Hypothese, aus der die Pizzamaus hinten rausfällt. Sehr schön.
Naja. Ich bin bestimmt. Dann erzähle ich eine Geschichte über die Zahl 0.
Da wollte ich dich auch nachgefragt haben. Die Meldung habe ich auch gesehen. Ja, sehr schön. Erzähl mal.
Also, ich meine, die Zahl 0 ist ja, ich meine, alle Zahlen sind toll. Alle Ziffern sind toll.
Pi, ne? Pi.
Ja, eh. Aber das wie gesagt, unsere Ziffern, die arabischen Ziffern,
ja,
die, ach, da gab es diese, kennst du die tolle Geschichte irgendwie von dem Bürgerforum mit dem AfD-Heini, der irgendwie darauf hingewiesen worden ist, dass in allen Häusern, sind wir viel mehr Häusern als sonst irgendwie stehen arabische Ziffern, ja, ja. Und der gemeint, ja, das wird sich dann schon noch ändern. Das also egal. Also unsere Ziffern, die 1, 2, 3 und so weiter, das sind halt irgendwie die arabisch, normalen arabischen Ziffern. Aber lange Zeit hat man mit anderen Ziffern gerechnet. Also es gab ja wieder vor die römischen, mit denen ja keine Sau rechnen konnte, aber die gab es halt.
XL, ja,
und also es gibt halt viele verschiedene Zifferensysteme, aber was es halt ziemlich spät gab, war die Null. Die hat man irgendwie so, das war den Leuten immer ein bisschen suspekt. Also ich meine, heute ist es ist nicht weiter, keine große Gedankenleistung, halt die Zahl Null als Ding zu akzeptieren, dass dort eine Zahl Null ist, und wenn ich die Eins und da Null dazu tue, dann tut sich nichts. Also das ist etwas, was schon vermutlich in der Grundschule keine großen Schwierigkeiten macht, den Kindern das zu verstehen. Und für uns, wir brauchen sie auch überall zum Rechnen, und wir brauchen sie als Platzhalter, auch in unserem Zahlensystem, dass dort irgendwie da halt, je nachdem wie viele Nullen hinten dran sind, ändert sich die Größe. Also das ist ganz normal, aber das hat überraschend lange gedauert, bis dann eben diese Zahl Null rausgekommen ist. Also musst du dir vorstellen, es ist ungefähr so, früher war die Mathematik oder die mathematische Aufzeichnung ganz oft so, wie heute diese Sprachen sind, in denen Vokale nicht aufgeschrieben werden. Aha. Da schreiben halt die Konsonanten und die Vokale denkst du dir dazu. Und wenn du mit der Sprache aufgewachsen bist in der Schrift, dann kriegst du es auch hin. Aber wenn du es lernen musst, dann ist es schwierig. Mhm. Und genauso gab es bei den Zahlen halt so Platzhalterzeichen, die mal verwendet wurde, gesagt wurde, okay, wenn die Zahl da ist, dann ist jetzt quasi die Zehnerstelle, die Hunderterstelle oder je nach Zahlensystem halt die 60er-Stelle im Hexadezimalsystem und so weiter. Also solche Platzhalterzahlen gab schon, und es gab auch Zahlen, wo du halt irgendwie, wenn du 5 minus 5 gerechnet hast, dann musstest du irgendwas hinschreiben.
Ja.
Aber das war halt eben, du hast halt einfach irgendwas hingeschrieben, aber das ist nicht... Das
hatte keine Bedeutung.
Ist nicht als gleichwertig zu 1, 2, 3, 4, 5 angesehen worden. Ja, also solche Platzhalterzahlen gab es. Und die in der römischen Mathematik, die Zahlen, da gab es überhaupt keine Null. Da hat man, weiß nicht, was man da gemacht hat. Das hat man irgendwie anders gemacht. Aber die ersten...
Gab es in der römischen, kennen die römischen Zahlen überhaupt ein negatives?
Keine Ahnung, vermutlich... Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Irgendwelche Historiker hören sich ja zu, die können uns das sagen. Aber
das wäre wirklich mal interessant. Also ich habe es noch nie gesehen, jedenfalls.
Ich habe sicherlich irgendwo Bücher, wo das drinsteht, aber entweder ich sag's beim nächsten Mal oder jemand sagt es in den Kommentaren.
Genau.
Aber es ist überhaupt die mathematische Notation ist überhaupt eine wahnsinnig coole Sache. Also wenn man sich anguckt, wie diese ganzen Zeichen, also irgendwie Plus, Minus oder auch die anderen, die höheren irgendwie Integralzeichen, man denkt ja eigentlich, die Mathematik ist so formal und so logisch, dass es da wirklich schon immer ein ganz strenges System gab. Aber wenn du dir anguckst, hat sich entwickelt wie jede andere Sprache auch. Also die einen haben das geschrieben, die anderen haben das geschrieben. Und es hat überraschend lange gedauert, bis es da einheitlich war. Also das Ist-Gleichzeichen zum Beispiel.
Ja.
Rat mal, wie alt das ist.
Keine Ahnung, ich hätte jetzt auch angenommen, dass das schon immer da wäre.
Also natürlich hat man schon immer was hinschreiben müssen, wenn irgendwas gleich war. Ja. Das ist logisch. Aber das war eben nicht immer das heute. Das ist was ist gleich, was wir haben. Das erste Ist-Gleichzeichen. Das in den Aufzeichnungen, die wir haben, existiert, stammt aus dem Jahr, warte mal, kurz weiß ich es auswendig, aus dem Jahr 1557.
Oha.
Ja, aus dem Buch von einem gewissen Robert Record.
Ja.
Ein walisischer Arzt und Mathematiker, der hat das Buch, das hat den wirklich schon gesehen, The Whetstone of Witte, also der Wetzstein des Wissens, hat eigentlich noch einen viel, viel längeren Titel, also den lese ich jetzt aber nicht vor, das sind so die typischen alten Buchtitel, die irgendwie über 5 Zeilen gehen.
Ja.
Und jetzt frei übersetzt schreibt er in dem Buch, also früher, man hat quasi geschrieben, wenn etwas gleich war, hingeschrieben, das ist gleich oder est egale zum Beispiel damals. Das waren so lateinische irgendwelche oder so pseudolateinische Phrasen. Ab und zu hat man auch irgendwie so ae, also das zusammen, was man in manchen Sprachen hast du ja so zusammengezogenes A mit einem E, dafür equalis, also hingeschrieben. Aber das ging halt dem Robert Record auf die Nerven, dass er
quasi. Ja.
Ja, er hat geschrieben, es ist eine tedious repetition of these words, also es ging ihm halt auf die Nerven, dass er das immer hinschreiben musste, und hat deswegen gesagt, deswegen mache ich halt was, ich mache einfach, hat das dann auch ausgeführt, warum er das macht. Er macht zwei parallele Striche hin, weil was könnte besser demonstrieren oder illustrieren, dass etwas gleich ist als zwei gleiche Striche, und das hat er dann gemacht. Und das hat dann aber...
Wobei, aber
hat so, noch lange
so ein Zeichen ist aber doch wieder nochmal was ganz anderes als eine Zahl. Also, weil
null, ja. Nee, aber ich wollte erzählen, dass es halt wirklich noch, vor allem, jetzt war das 1500 irgendwas, 57, und dann hat es trotzdem noch bis ins 17. Jahrhundert gedauert, bis das Ganze in Europa oder halt weltweit quasi verwendet worden ist. Also es war ein langer Prozess, also im 17. Jahrhundert, das war da, wo Leibniz vor allem wahnsinnig viel mathematische Notation erfunden hat, also die ganzen Integralzeichen und Differentialzeichen, also Großteil unserer mathematischen Notation geht auf Leibniz zurück, und weil der eben so einflussreich war, hat sich das eben durchgesetzt. Und zum Glück, also der hat ja mit Newton wahnsinnig viel rumgestritten, und Newton hat ja auch gemeint, seine Notation ist viel, viel besser als die von Leibniz, was sie nicht war. Die war kompletter Humbug, die Notation von Newton. Also das hat Leibniz viel vernünftiger aufgeschrieben. Aber ja, also wie gesagt, Newton hatten wir auch schon öfter mal durch. Ja. Apropos, ich muss kurz Eigenwerbung einbauen. Natürlich. Am 20. Oktober halte ich einen Vortrag über Newton und mein Newton-Buch, Newton, wie ein Arschloch das Universum erfand, in Leoben in der Steiermark. Eintritt ist frei, wer will, kann vorbeikommen, aber wir sind wieder bei der Null. Ja,
ja, weil dahinter, Null. Hinter der Null, da steht ja auch ein philosophisches Konzept.
Ja, natürlich. Ja?
Am Anfang war das nichts, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
Ja, aber da musst du auch irgendwie aus diesem Nichts, musst du auch erstmal auf die Idee kommen, eine Zahl zu machen.
Ja,
und die ersten, die auf die Idee gekommen sind, eben wirklich eine Zahl zu machen, das waren die Inder. Ja? Indisches Zahlensystem, die haben die ersten, also die indischen Zahlen waren auch die, ich glaube, die Grundlage für die arabischen Zahlen, also das, die verdanken viel der Mathematik aus den Indern. Und der hat tatsächlich, da gab es den Brahmagupta hieß der, berühmter indischer Astronom, Mathematiker, der hat den schönen Satz gesagt, dividiert man irgendeine Zahl durch das Nichts, so wird Unendlichkeit. Ja?
Ja.
Also das, was das
kann irgendwie, heutzutage sind nicht mal mehr definiert, aber ist die Unendlichkeit?
Doch. Das Ding ist, also da kann ich da auch, das ist eine Buchempfehlung, die ich zum Thema gleich aussprechen kann. Es gibt ein Buch, das heißt Beyond Infinity von der wunderbaren Buchautorin und Mathematikerin, Entschuldigung,
Eugenia Cheng,
genau, die schreibt, also das sind die besten Bücher über Mathematik, die ich in meinem Leben gelesen habe, die zwei, die sie geschrieben hat, wirklich so klar und so interessant und so mitreißend und so verständlich, und also habe ich selten jemanden über Mathematik schreiben gesehen. Also sie macht auch irgendwie YouTube-Videos, die wunderbar sind. Sie kocht auch gerne und irgendwie verbindet Mathematik mit Kochen.
Versteht man das, wenn man auf meinem Stand ist?
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das ist, und vor allem, es ist nicht nur verständlich, sondern auch wenn du dir denkst, dass es dich eigentlich nicht interessiert, also die beiden Bücher, die sie geschrieben hat, da geht es eben, im ersten Buch ging es um so klassische Geschichten, im unter anderem Zahl Pi und alles. Im zweiten Buch geht es eben um das Konzept eben des unendlich Großen und Kleinen. Das sind Dinge, mit denen habe ich mich professionell eben beschäftigt, weil ich das studiert habe, die ganze Mathematik, aber dann eben auch in der Wissenschaftsvermittlung viel beschäftigt. Und ich kannte eigentlich die ganzen Geschichten, die da vorkommen in dem Buch schon, aber ich habe sie noch nie so wahnsinnig klar und gut und mitreißend dargestellt gesehen. Ich habe mich keine einzige Sekunde gelangweilt bei diesem Buch, sondern immer nur gedacht, aha, ja, die Dinge, die ich eigentlich schon dachte, ich habe sie verstanden, habe ich da erst gemerkt, dass ich sie eigentlich noch nicht ganz verstanden habe, sondern erst da. Also das Buch, und da wird eben auch genau das erklärt, eben diese Geschichte von unendlich geteilt durch unendlich, was ist das, oder x geteilt durch 0 ist unendlich, was das eigentlich heißt und unter welchen Bedingungen das etwas heißt und unter welchen Bedingungen nicht. Mhm. Also das ist, und da kommst du dann irgendwie auf das ganze Ding, wie überhaupt Zahlen definiert sind. Ja, also wie definierst du, was die 3 ist oder die 1 oder die 0 und unendlich, ja. Und
das ist echt mal eine gute Frage. Ich würde sagen, ja, die 3 ist halt das, was nicht 4 ist. Also wenn ich,
ja. Ja, aber das ist halt, also wie gesagt, das ist halt ein Ding, da, wo da wirklich die Mathematik auf die Philosophie trifft, wo sich der Mathematiker lange, lange Gedanken, das kam dann erst irgendwie so 18., 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, das ging rein, bis man dann wirklich so eine formal, logisch stringente Form hatte, um zu erklären, was Zahlen sind, ja. Mhm. Und da kann man dann irgendwie auch sagen, wie das mit dem 0 und unendlich ist. Aber die ersten, die halt wirklich angefangen haben, mit 0 zu rechnen, das war eben waren eben die Inder, und bis jetzt, man hat eben man weiß natürlich nicht, wann die ersten wirklich das mit dieser Zahl gerechnet haben. Aber bis jetzt hat man eben die Manuskripte, die man gehabt hat und die man halbwegs zeitlich zuordnen konnte. Es war eben so ein Manuskript, das 1880 entdeckt worden ist. Das sogenannte Bakshali-Manuskript, und das wurde halt so eingeordnet zeitlich zwischen dem 7. und 12. Jahrhundert. Mhm. Und jetzt haben sie es aber neu untersucht, auch mit Radiokarbon, und festgestellt, dass das älteste von diesen Manuskriptblättern, auf dem auch diese Null auftaucht, aus dem 2. bis 4. Jahrhundert stammt. Ja, also das ist schon ein großer Unterschied. Also die 400 Jahre mehr als vorher ungefähr. Also die Null.
Das arme schon Abendland.
Ja, die Null.
Und das arme Morgenland. Ja, die Null ist ein alter Hut. Komm, Null.
Boah. Ja. Ja, ne, für heute ist es ein alter Hut, aber damals, ja. Wie gesagt, es hat dann, wie gesagt, wir haben die arabischen Zahlen so im Mittelalter rumbekommen. Ja, also da haben eben früher kam eben das ganze Wissen, kam aus Indien nach den arabischen Raum. Das war gerade da die Hochphase, wo die arabische Wissenschaft so wahnsinnig quasi ihr goldenes Zeitalter hatte, und wo dann wir nach dem Mittelalter, als wir wieder angefangen haben, uns für Dinge zu interessieren in Europa, haben wir dann quasi das Wissen der Antike von den Arabern wieder zurückbekommen. Mhm. Unter anderem auch die arabischen Zahlen und unter anderem auch die indische Null. Und das hat die Kirche halt genervt. Ja? Also die katholische Kirche, die christliche Kirche, die hat eben gesagt, die Null und die arabische Null, vor allem Teufelszeug. Ja, tatsächlich Teufel, der Teufel ist. Also die Null ist das Teufels, die wird nicht verwendet. Also das auch da war es tatsächlich, es war eine interessante Geschichte, wie diese Dinge dahergekommen sind.
Aber wie mag das auf jetzt nicht gerade so Kirchenleute, die dann irgendwie mit ihrer Religion kommen, wie mag das wohl gewirkt haben, die Ankunft der Null im Rechnen? Es ist bestimmt schade, dass es da praktisch keine Aufzeichnungen gibt.
Ja, also gibt Aufzeichnungen, gibt schon ein paar.
Aber ja, aber die philosophische Dimension dahinter, die wird wahrscheinlich niemand so ausführlich notiert haben, wie wir das heute wahrscheinlich machen würden. Obwohl, wer weiß, das vielleicht
sind bei uns. Es gab auch damals genug Stress, als die ersten Leute Teleskope benutzt haben. Also Galileo Galilei, der hat auch gesagt, hier guck da durch, da siehst du Dinge auf dem Mond, die man sonst mit freiem Auge nicht sieht, und stellen die Menschen, die Kirche gesagt, nee, guck ich nicht durch, wozu? Das ist nur Fantasie, was da drin ist. Das Auge ist von Gott geschaffen, das Universum ist von Gott geschaffen. Das heißt, und es macht keinen Sinn, dass Gott etwas schafft, was man mit dem Gott geschaffenen Auge nicht sehen kann, also kann da nichts sein. Ja. Und wenn da was ist, ist eine Täuschung. Also das
Protoscholastik. Ja. Deutsche Wissenschaftler haben was Feines festgestellt. Und zwar haben die sich das Gegenteil des Placebo-Effekts angeguckt. Das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Ja, der Placebo-Effekt macht ja, dass Heilung stattfindet. Der Nocebo-Effekt macht, dass du Zipperlein kriegst, obwohl eigentlich keine Zipperlein da sein sollten. Was sie jetzt gemacht haben ist, sie haben 49 Versuchspersonen eine Salbe eingerieben, oder mit, also 49 Personen mit einer Salbe eingerieben, die war absolut wirkungslos.
Okay.
Aber diejenigen Versuchspersonen, denen man gesagt hat, dass diese Salbe sehr, sehr teuer sei, hatten mehr Nebenwirkungen. Super, oder? Das Gehirn ist so ein Idiot. Herrlich. Ich finde das total klasse. Ja. Also, das heißt, je teurer das Medikament, desto mehr Schmerzen hast du hinterher.
Ist ja schön.
Ja.
Ja, wir waren schon in Indien, jetzt gehen wir mal nach China. Mhm. Denn die Chinesen machen ja wahnsinnig viel im Weltraum. Unter anderem wollen sie auch zum Mars. Und zwar plant, also im Jahr 2020, also 2020 ist das neue 2000. Früher war ja immer alles 2000, da fliegen wir dahin und dorthin und
jetzt
so weiter.
Jetzt heißt alles 2020, genau.
Also die NASA hat eine Mars-Mission, die heißt Mars 2020 und soll demnächst natürlich auch 2020 gestartet werden. Die Europäische Weltraumagentur hat den ExoMars-Rover, der 2020 losgeschickt werden soll. Und China macht natürlich auch mit und China plant auch für 2020 eine Mars-Mission.
Da fliegt alle aufpassen, dann kollidiert der ganze Scheiß kurz vorm Mars. Klatschen
die noch besser, direkt am Start, die fliegen alle los von Kuru in Südafrika in die Nase und dann macht es irgendwie so über Afrika Bomben und das hast ein großes Feuerwerk. Nee, so doof sind die nicht, also das kriegst du schon hin. Aber im Langer Marsch 5, die Trägerrakete der Chinesen fliegt los, hat einen Orbiter, ein Landegerät und einen Rover mit dabei. Also die lassen es gleich richtig krachen, die Chinesen, wenn es denn klappt, und fliegen dahin und wollen dann auch bis zum Jahr 2022 noch eine eigene Raumstation aufzubauen. Mhm. Also nicht beim Mars, sondern um die Erde rum.
Warum das denn? Warum machen die denn nicht? Warum kooperieren die nicht?
Naja, also erstens mal mit der Kooperation, vermutlich wird es früher oder später auf eine Kooperation rauslaufen. Also das Problem ist halt, die ISS läuft dann irgendwann aus oder die Finanzierung für die ISS läuft aus, weil die ISS wäre schon noch da, auch so um 2020, 24 rum. Mhm. Und dann ist es zumindest so, es ist zumindest gut, wenn zumindest die Chinesen sich da was hinbauen, weil dann hat man wieder was, wo man mitmachen kann. Aber die wer weiß, was die USA bis dahin macht und ob die dann noch irgendwie was finanzieren will. Aber das ist halt so, das ist halt, die Raumfahrt ist leider so wahnsinnig politisch, ja.
Ja.
Das ist, vor zwei Wochen das große Glück gehabt, dass ich den einzigen österreichischen Astronauten mal treffen konnte, und mit ihm haben wir so eine Science Buster Show gemacht, wo er mit auf der Bühne war, Franz Fieberg. Aha. Der auch übrigens am 23.10. nochmal mit uns auf der Bühne in Wien stehen wird, falls er es nochmal sehen will. Und der hat ihm auch Geschichten erzählt. Also, dass da.
Habe ich da sollte Werbung gehört?
Nein, niemals. Der ist ja auch 1991 ist er geflogen zur Raumstation Mir, der Russen damals noch, und hat eben die Ausbildung fing 1989 an, also der hat quasi gerade mitten im sowjetischen Umbruch seine Ausbildung gemacht, und da sollte halt mit zwei Russen zu mir fliegen. Mhm. Das war so eine fixe Mannschaft, und er hat auch, es ist auch durchaus nicht so, so eine Mannschaft trainiert auch gemeinsam, und es ist eigentlich nicht so einfach, da jemanden auszutauschen, weil natürlich du, wenn du da tagelang oder wochenlang irgendwie auf kleinsten Raum zusammenhockst, dann ist es gut, wenn du die Leute vorher kennst, mit denen du das machst, und alles vorher gemeinsam trainiert hast, was du zu machen hast. Aber dann hat es eben geheißen, dass, weil er eben Kasachstan auf einmal nicht mehr zur Sowjetunion gehört hatte, aber alle Raketen von Kasachstan ausfliegen, dann musste halt dann ein Kasache mitfliegen.
Ja.
Also aus politischen Gründen. Und so, der war eh ein netter Kerl und ein guter Kerl, aber er hat halt viel zu wenig Zeit gehabt, um zu trainieren. Also das ist, und auch, dass die, da weiß ich jetzt nicht, ob das ein Gerücht ist, das ich jetzt wiederhole, oder ob es tatsächlich so ist, aber ich erzähle es unter dem Vorbehalt mal, auch, dass die Mir abstürzen musste, ja, oder entsorgt wurde im Weltall, hat er auch wieder politische Gründe gehabt. Wie gesagt, ist das, was ich irgendwo gehört habe, aber nicht mehr weiß, wo ich es gehört habe. Weil, also eigentlich wäre die schon noch okay gewesen, die Meere, die hätte man noch weiter betreiben können, auch wenn sie immer so das Image gehabt hat, des fliegenden Schrotthaufens, aber die war schon noch okay.
Ja.
Aber es sollte ja dann die ISS gebaut werden. Und eigentlich hätte man ja auch die Meere da als Ausgangsplatz nehmen können, weil dann hätte man schon mal was gehabt und hätte von vorne anfangen müssen. Aber die Amerikaner haben gesagt, ne, weg, wir machen das neu, sonst machen wir nicht mit. Also das muss quasi unter amerikanischer Führung neu gemacht werden, sonst geht das nicht.
Das ist völlig bescheuert.
Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wo ich es gehört habe. Es kann sein, dass es Fake News sind, die ich hier wiederhole. Aber es klingt zumindest so plausibel, dass man mal kurz drüber nachdenken kann, ob es vielleicht doch nicht doch stimmt.
Ja.
Und die Chinesen haben ja schon angefangen, damit eine Station zu bauen. Die haben ja schon seit 2011 eine Raumstation gemacht, den Himmelspalast Tiangong 1. Und der stürzt gerade ab. Unkontrolliert.
Weiß man denn wenigstens, wo er aufschlagen wird, oder?
Nee, sonst wäre es ja nicht unkontrolliert. Also die,
ach so,
die
okay. Ich dachte, also, kontrolliert, dachte ich, würde bedeuten, sie würden vorher aussuchen, wo er aufschlägt.
Und ja, das ist kontrolliert. Und unkontrolliert ist, das Ding kommt irgendwo runter und keiner weiß, wo und wann. Und es gibt ja irgendwie Tiangong 2, ist 2016 schon im Weltall, also das Ding wird nicht mehr benutzt. Aber es ist halt trotzdem noch, also das war halt wirklich eine wichtige Sache, weil es irgendwie nach den Russen damals das dritte Mal war, dass
die wissen nicht, wo das Ding runterkommt. Wird es denn vollständig verglühen?
Also das Ding ist erstmal 8,5 Tonnen schwer und es wird vermutlich beim Eintritt es wird schon verglühen, klar. Die Frage ist natürlich, wie groß sind, es bleibt immer, ein bisschen was bleibt immer übrig, ja, so große, kompakte Objekte aus Metall oder sowas, die übrig bleiben, die können halt durchaus abstürzen.
Mhm.
Aber das sind also Trümmer von bis zu 100 Kilogramm Gewicht. Also wenn so ein 100 Kilogramm Teil dir auf den Kopf fällt, natürlich, dann
ist das,
gab's dich mal. Aber
die
Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist halt wirklich gering. Also erstens mal ist es der Großteil, besteht aus Meer. Der Großteil, dass es kein Meer ist, besteht aus Land, wo keiner wohnt. Und selbst auf dem Land, wo die Leute wohnen, dann ist da trotzdem noch, also die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was dir auf den Kopf fällt oder dir jetzt aufs Auto fällt oder aufs Haus fällt, ist halt gering, aber kann vorkommen. Also das, drum ist es ja unkontrolliert. Also das wird man sehen, was passiert. Und irgendwann so in der zweiten Jahreshälfte, also jetzt quasi schon. Also war früher die Prognose, irgendwann so in der zweiten Halbjahr 2017, ist die Prognose, ist immer noch, so irgendwann in nächster Zeit wird das Ding halt mal runterkommen. Ja. Vielleicht passt es ja gerade so zu Silvester, dann haben wir noch ein bisschen Feuerwerk, aber wir werden sehen. Also ich weiß jetzt auch nicht, weil ich nicht so viel Zeit hatte zu recherchieren, warum das unkontrolliert ist. Wahrscheinlich war halt die, vielleicht haben sie es doch nicht so gut gebaut damals, die erste, wie sie gesagt haben, dass sie es gebaut haben, und ist halt irgendwas kaputt gegangen oder der Treibstoff war aus oder sonst irgendwas. Also, aber man weiß halt auf jeden Fall, also man hat irgendwie die, ich glaube, man hat das natürlich schon, die sich ausgekannt haben und das kontrolliert haben. Du kannst ja gucken, wie das Ding rumfliegt. Das kannst du ja nicht geheim halten. Also da werden die ganzen anderen Raumfahrtagenturen, Geheimdienste werden schon gesehen haben, dass das Ding hier sich unkontrolliert bewegt, ja. Weil du siehst ja, wenn es Höhe verliert und so. Aber jetzt ist es halt irgendwie auch öffentlich bekannt und ja, gucken wir mal, wo das Ding runterkommt.
Kann man da nicht hinfliegen und dem irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so einen kleinen Raketenmotor dran knuppern und sagen, so, hier, ich steuere
das jetzt? Kannst du. Das ist auch das, was du machst. Also die ISS, jedes Mal, wenn irgendein Ding an der ISS andockt, sei es eins von diesen Versorgungsraumschiffen der ESA, die, wie heißen die Dinger nochmal? Diese Module, die heißen alle Wissenschaftler. Nee, ach, die heißen alle, diese automatischen
Progress hießen, nee, das waren auch die von den Russen.
Ja. Die Einstein gab es mal, ein so ein Automated Vehicle AV, ach.
Progress ist schon der coolere Name, ne?
Egal, aber jedenfalls diese Skipper, die automatischen Versorgungsraumschiffe oder halt auch die Soyuz-Kapseln, wenn Leute hinfliegen, oder früher die Shuttles, wenn Leute hingeflogen sind zur Raumstation. Jedes Mal, wenn die da andocken, dann schieben sie die Raumstation wieder ein Stückchen an, ja. Weil die natürlich durch die Reibung mit der Atmosphäre immer wieder Höhe verliert ein bisschen. Und wenn du die nicht regelmäßig wieder nach oben schiebst, dann kommt sie halt auch irgendwann runter. Jo. Das heißt, das musst du schon machen. Du musst dich da quasi schon ständig drum kümmern. Oder halt, du müsstest dich halt irgendwie 20.000 Kilometer weit weg von der Erde hinstellen und nicht 400 Kilometer, aber dann wäre auch cool, aber dann ist es halt wesentlich schwieriger, dort länger hinzufliegen, länger aufrechtzuerhalten und so weiter. Dann müsstest du nicht immer nachschieben, aber solange du halt so nah an der Erde dran bist, musst du immer nachschieben. Wenn du das nicht tust oder kannst oder willst, weil das kostet ja auch Geld. Und die Chinesen haben gesagt, die haben ja schon Tiangong 2 im All, planen dann die nächste schon für 2019, die dann eben die ist, die 2022 fertig sein soll. Die werden vermutlich auch denken, das erste lohnt sich nicht mehr, da jetzt irgendwie hinzufliegen, mit dem was zu machen. Tja. Weil das kostet ja.
Also ja, nur. Das ist ja eben kostet. Und zwar richtig.
Genau.
Ich habe eine neue Technik kennengelernt, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar Verdunstungskraftwerke. Schon mal von gehört?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich davon gehört habe oder nicht. Kann sein, aber vermutlich eher nicht.
Das ist noch ein
bisschen das lange Nachdenken.
Ein sehr theoretisches, oder was heißt sehr theoretisch nicht, aber es ist im Moment noch ein, wie nennt man das denn, eine Idee, die im Prototypenstadium steckt und auch wirklich erst so, ich sag mal, im Labor funktioniert. Aber die Idee ist, amerikanische Wissenschaftler haben das festgestellt, die haben sich einfach mal ausgerechnet, wie viel von der Sonnenenergie, also von der Energieeinstrahlung der Sonne, wofür denn eigentlich verbraucht werden, ne? Sowas wie Gezeiten und Wind und so, das kann man ja alles messen. So, und was sie festgestellt haben ist, dass die Hälfte der Sonneneinstrahlung für Verdunstungsprozesse drauf geht. Ja. Man hat sich gedacht, wenn so viel Energie in die Verdunstung geht, dann kann man doch bestimmt auch die Verdunstung irgendwie zur Energiegewinnung wiederum benutzen. Genauso wie man das mit Wind oder Solarenergie macht. Und was sie haben ist, sie haben Fasern, und zwar von irgendwelchen Sporen, also mit Sporenfasern gebastelt, die je nachdem, wie gerade so die Luftfeuchtigkeit in ihrer Umgebung ist, sich ausdehnen oder zusammenziehen, und haben es geschafft, das Ganze in einen Behälter einzubauen, der sich unterschiedlich öffnet, also rechts, links, so gehen Klappen auf und zu, und dadurch es schafft, dass die sich in einem regelmäßigen, ja, praktisch wie so ein Atmungseffekt ausdehnen und wieder zusammenziehen. Und damit wiederum können sie elektrische Energie erzeugen, indem sie da ja im Grunde einen kleinen Dynamo anschließen. Sind noch weit von irgendwie einer Anwendung entfernt, also die haben gerade einen Wirkungsgrad, der noch nicht mal 1% ist, und schaffen es gerade mal damit, genug Strom für eine Leuchtdiode herzustellen.
Aber wie groß müssen wir diese Dinger bauen? Also wie ist das Ding, was dann in der Landschaft steht?
Das Ding, was in der Landschaft steht, kannst du relativ klein bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die haben also die Leistungsdichte für so einen Verdunstungsprozess, da geben sie an mit bis zu 10 Watt pro Quadratmeter. Das ist dreimal so viel wie die Leistungsdichte von Wind.
Okay.
Ja, das klingt so, als könnte man die Dinger vermutlich relativ klein bauen. Ich weiß aber auch nicht, wie man sie bauen würde. Also ob man sie flächig über Seen drapiert oder in die Höhe baut oder so. Soweit waren die nicht in dieser Meldung. Aber ich finde die Idee, dass du durch Verdunstung Bewegung erzeugst und diese Bewegung dann wieder in elektrische Energie überträgst, finde ich ziemlich klasse. Und vor allem
tut ja auch viel. Also
in eine regelmäßige Bewegung, das ist ja das Schöne daran. Klar, das irgendwie so beliebig erratisch ausdehnen und so, da tut sich ja alles hier irgendwie bei uns, aber so nicht. Schon cool, cooles Zeug.
Ja, ich bin ja wirklich gespannt, wie so die Energieversorgung der Zukunft aussieht. Also ob wir dann irgendwie ein Riesenteil haben, das Fusion macht und die ganze Welt versorgt, oder ob irgendwie jeder ist so Kleinkram bei sich zu Hause stehen hat, irgendwie so, der halt wie Verdunstung oder sonst irgendwas wollte, wie so in kleinem Energie erzeugt wird. Also ob es quasi zentralisiert oder komplett dezentralisiert wird. Weil ich glaube, eins von beiden muss sein.
Auf Dauer wird das, glaube ich, wirklich dezentral, aber nicht auf Haushaltsebene. Also klar, wenn du ein Haus hast mit genügend Dachfläche, wo du genügend Solarzellen draufpacken kannst, dann kannst du es mit Sicherheit auch für dich alleine machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann so Stadtviertel oder Häuserblocks oder sowas ihre eigene Energieversorgung haben. So über dann so Smart Grid und sowas, ne? Wo dann Lastspitzen ausgeglichen werden, indem du Energie rausgibst aus deinem eigenen Ding oder eben welche reinholst. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist: Wie werden wir sie erzeugen? Werden wir es mit Photovoltaik machen? Werden wir es mit Wind machen? Werden wir es mit irgendeinem total abgefahrenen Zeug machen, von dem wir noch nicht mal wissen, dass es existiert?
Ja, im Prinzip, wir wissen ja zum Beispiel mit Fusion und mit Solar oder sowas, wenn wir könnten irgendwo halt dieses klassische Ding, dass du die Sahara zupflasterst und da irgendwie den Weltstrom erzeugst oder halt irgendwie solche großen Spiegel, Solarkraftwerke ins Weltall packst oder halt wirklich irgendwo ein riesen Fusionskraftwerk in Orbit schießt. Also das kann ich mir schon denken, wie du sowas Großes hinkriegst, aber bei den kleinen Sachen, weil du eben hier diese Verdunstungskraftwerke, das sind alles so, oder auch diese, wir hatten mal, glaube ich, gesprochen über irgendein Ding, das in Fluss gehängt wird und dann kommt da irgendwie Strom raus und all diese kleinen Sachen, dass du da wirklich, was weiß ich, in deiner, nur noch Häuser baust oder in deiner Wand irgendwie immer was verdunstet, aufsteigt, wieder kondensiert runterrennt und da, okay, dass du wirklich so extrem effektive, diese ganzen kleinen Bewegungen, dass du, wenn du durchs Arbeitszimmer läufst, durch Druck auf den Boden, was du sagst, dass die ganze Speicherung, Produktion vielleicht so effektiv wird, dass du wirklich jedes Ding zu einem Stromerzeuger machen kannst und dann quasi die ganze Welt irgendwie Strom erzeugt. Also das kann ich mir genauso vorstellen.
Absolut.
Das hängt das vielleicht von der politischen Entwicklung ab,
dass es auch
einen Weltdiktator gibt,
der dann das Problem bei so zentraler Stromerzeugung, gerade wenn du so Fusionsgeräte hinstellst, so ein Fissionskraftwerk, ja, also Atomkraftwerk, das ist ja gemessen daran spottbillig. Ja, da kannst du ja die Landschaft mit pflastern, mit Kernkraftwerken. Aber mit so Fusionsmaschinen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, wie du da Magnetfelder kontrollieren musst und sowas. Das Problem ist, du wirst dann im Zweifelsfall wirst du eine Fusionsmaschine für Deutschland haben oder sowas, die dann zentral produziert und den Strom verteilt. Und damit ist das Ding so derart anschlagsrelevant. Das willst du eigentlich nicht.
Gibt es den Fusionsminister?
Fusionsminister, genau. Das ist Fusionsterrorismus und leck mich am Arsch.
Ja, aber ich weiß nicht. Vielleicht sind wir dann alle nett und lieb und.
Kann natürlich sein. Aber diese Idee, dass im Grunde alles, was du machst, auf irgendeine Weise Strom erzeugt, finde ich völlig plausibel auch. Also würde mich wundern, wenn das nicht irgendwann passiert. Ich meine, wir lesen ja andauernd wieder über irgendwie, hat wieder einer ein T-Shirt gemacht, das Strom erzeugt. Und weiß der Geier. Du musst ihn halt nur ernten, den Strom. Ja,
dann wieder ein neues Thema für das große Kapitel, wie die Welt zugrunde gehen wird. Irgendwo gibt es einen großen Kurzschluss, der sich irgendwie über die ganze Welt fortsetzt und wir werden alle elektrokutiert. Heißt das so? Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie Englisch-Deutsch ausgesprochen.
Wir nennen es
elektrisiert.
So. Genau. Hingerichtet.
Genau.
Ja.
Ja, haben wir noch. Ich muss langsam aufhören, glaube ich. Eine Geschichte hätte ich noch, die ich erzählen kann. Ja. Da geht's um Plattentektonik.
Ja.
Plattentektonik ist wichtig. Ohne Plattentektonik gäbe es kein Leben auf der Erde. Wir brauchen diese ganzen Zyklen, die da stattfinden, dass da irgendwie Kohlenstoff immer irgendwie runtergeht, raufkommt, dass die ganzen Stoffe, der Vulkanismus, der stattfindet, damit eben die Atmosphäre quasi im Betrieb bleibt. Also wir ohne Plattentektonik gäbe es keine habitable Atmosphäre auf der Erde. Mhm. Die Frage ist, warum gibt es Plattentektonik und wie hat die Plattentektonik angefangen?
Weil Alfred Wegener das gesagt hat. So, es werde Plattentektonik.
Nee.
Nicht. Versuch was wert.
Also erstens mal ganz früher. Schon,
wie hat die angefangen? Warum?
Also wir wissen, warum sie läuft, ja, weil du halt diese aufsteigendes Material, warmes Material aus dem Inneren hast, das kommt hoch, kühlt ab, geht wieder runter und zieht dabei eben die Platten mit sich, ganz vereinfacht gesagt, das schiebt sie durch die Gegend. Und wir wissen, dass die Plattentektonik vermutlich so vor 3 Milliarden Jahren angefangen hat. Weil du brauchst jetzt zuerst mal für Plattentektonik Erdplatten und dazu muss mal die Erde, wenn sie fertig ist, quasi mal obenrum auskühlen, dass das ganze Zeug fest wird. Da hast du Erdplatten. Und dann ist die Frage, was leitet das ein? Und eine Möglichkeit, die jetzt vor kurzem veröffentlicht worden ist, die ich persönlich besonders cool finde, weil dabei Asteroiden eine Rolle spielen. Mhm. Und ich finde ja Asteroiden tendenziell besonders cool. Da gibt es Asteroideneinschläge, gab es natürlich schon viel früher. Die gab es, seit die Erde da war. Die gibt es immer noch. Also die Dinger schlagen dauernd ein. Früher halt noch viel mehr als heute. Und das war auch gerade die Zeit, eben so vor 3,8 Milliarden Jahren, wo halt wirklich viele Asteroiden eingeschlagen sind, dieses Late Heavy Bombardment. Und die haben, da gab es noch wirklich große Einschläge, also bis hin zu Einschlägen, wo quasi ein anderer Planet auf der Erde aufkracht und dann der Mond entstanden ist, aber auch so kleinere, unter Anführungszeichen, kleinere Objekte von 500.000, 2.000 Kilometer. Und die haben gezeigt, dass das haben jetzt irgendwie Wissenschaftler aus, wir haben heute noch gar nicht Wissenschaftler ausgemacht, oder?
Wie, was? Aus? Wie
aus? Ja, Wissenschaftler aus wo auch immer haben herausgefunden.
Doch, habe ich ja eigentlich die ganze Zeit, sage ich doch. Das.
Nicht? Also dann habe ich es heute irgendwie nicht verpasst. Ja. Ach, siehst du, ich bin so müde. Wissenschaftler aus Australien haben herausgefunden,
dass... Du meinst, australische Wissenschaftler haben festgestellt.
Ja, ich bin zu viel durch die, ich war bis in den letzten schon 1,5 Monaten 3 Tage zu Hause und heute ist der 3. von diesen 3 Tagen. Also ich bin ein bisschen, die letzten 2 Tage waren Buchmesse, also das ist noch viel stressiger als andere. Aber die Leute vom anderen Ende der Welt haben herausgefunden, dass, also haben im Computer simuliert, was halt passiert, wenn du große Trümmer auf die junge Erde schmeißt, dann rauschen die da wirklich tief rein erstmal, also nicht jetzt irgendwie bis paar 100.000 Kilometer irgendwo in Erdmantel, wo halt die Plattentektonik losgeht. Aber die können tatsächlich auch tiefere Erdschichten aufheizen, solche großen Kollisionen, und dann eben dafür sorgen, dass das noch flüssige Gestein aufsteigen kann. Und weil die Platten damals noch recht dünn waren, die Kontinentalplatten, sind die dadurch angetrieben worden, also sind die da quasi ein bisschen durchgeschüttelt worden, vereinfacht gesagt, und eine unter die anderen abgetaucht, und dann hast du diese Subduktionsprozesse, ja, weil das ist ja das, diese Hotspots, dieses aufsteigende Material schiebt die am einen Ende auseinander und am anderen Ende werden die dadurch untereinander geschoben, diese Subduktionszonen. Und dieser Prozess, dass eben eine Platte unter die andere geschoben wird, das zeigt eben diese Computersimulation, kann durch Asteroideneinschläge ausgelöst werden. Also vielleicht hat die Erde quasi die Plattentektonik einen
Kick von außen gekriegt.
Genau, das ist so ein Kickstarter quasi.
Ja.
Finde ich cool.
Ja.
Und ein weiterer Grund, warum und wie wir den Asteroiden unser Leben verdanken.
Komisch, hast du da nicht mal ein Buch geschrieben?
Ja, das hätte ich jetzt nicht beworben, aber wenn du sagst, habe ich schon.
Was ist denn da passiert? Ich hätte noch ein bisschen was zu erzählen. Ich kann eine Kurzmeldungsrunde machen und dann beenden wir diese Sendung, damit wir auch mal in die Kiste können. Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man sich einen Sexualpartner aussucht, das Gesicht gar nicht das Wichtigste ist, sondern andere Körperregionen.
Das heißt, klingt jetzt leicht schweinisch irgendwie.
Ja, ist es auch. Also, wenn du dir eine Frau suchst, ne? Wenn du denkst, so, Geschlechtsverkehr. Oder Frauen also rumlaufen jetzt, und sich denken.
Also geht es wirklich nur um die Wahl des Geschlechtsverkehrs?
Genau, es geht um die Wahl des Sexualpartners.
Okay.
Also, ne, Männer und Frauen laufen den ganzen Tag rum, denken so, Vögeln. Und wenn die das machen, gucken die nicht als erstes auf die Gesichter des jeweils anderen Geschlechts, sondern auf den Körper. Und zwar gucken Männer bevorzugt auf die Brustregion und Frauen bevorzugt auf den Unterleib, um zu gucken, ob die andere, also das andere Geschlecht attraktiv ist. Also ich meine, jetzt nicht, die gucken nicht aufs Geschlecht, also auf den Unterleib im Sinne von Geschlecht attraktiv. Also
wenn man es sehen könnte, würden sie vielleicht
gucken. Man es wahrscheinlich auch machen, aber ja. Das heißt, Frauen gucken eigentlich eher auf den Unterleib, um zu sehen, ob du ein hübscher Mann bist. Also ob es sich lohnt, mit dir ins Bett zu gehen oder nicht. Und Männer auf die Brust. Männer gucken dann aber auch öfter als Frauen auf die Genitalregion der jeweils anderen Person. Wenn sie dann mal anfangen, dahin zu gucken.
Dass Leute, die nach jemandem gucken, mit dem sie Sex haben wollen, auf die Geschlechtsteile gucken, überrascht mich jetzt eigentlich nicht.
Naja, du siehst sie ja nicht, ne? Also das ist
ja ganz
interessant. Also, aber der Blick richtet sich als erstes dahin, das haben sie halt auch mit so Blickbrillen.
Ich würde einfach sagen, wenn ich jetzt wirklich rumlaufe und denke, ich suche jetzt jeden für Geschlechtsverkehr, nicht jetzt irgendwie für die Beziehung, für die Ehe, sonst was nur für Geschlechtsverkehr, dann denke ich ja auch an Geschlechtsverkehr und wenn ich das sehe, dann denke ich mir, okay, wie sieht die oder der nackig aus? Dann gucke ich halt irgendwie, schaue ich halt irgendwie, ob ich da einfach, auch wenn ich weiß, ich sehe nichts, gucke ich halt vielleicht trotzdem hin, weil ich halt einfach
eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass du, also beim Geschlechtsverkehr geht es ja um Reproduktion und eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass du erstmal im Gesicht guckst, ob da irgendwie die Proportionen stimmen und sowas, also das da.
Ja, aber da laufen ja nicht nur irgendwelche notgeilen Biologen rum oder sowas. Also es ist ja, du läufst ja, ich glaube, das sind Prozesse, die dann wirklich so unterschwellig sind, dass die jetzt, glaube ich, beim der Suche nach dem klassischen One-Night-Stand in der Disco, glaube ich, nicht rumlaufen. Du hast ja nicht die Reproduktion im Sinn, sondern du denkst nämlich, wo ist einer hier mit großen Brüsten, wo ist ein Typ irgendwie mit einem tollen Hintern oder mit dem großen Gehänger oder was auch immer dann da irgendwie das Wichtige ist, das guckst du dann irgendwie, glaube ich. Also ich laufe selten rum und suche Leute für Geschlechtsverkehr, also kann ich das jetzt nicht so nachvollziehen.
Was für ein armes Leben.
Ja, jeder hat sein Bündel zu tragen.
Ich laufe den ganzen Tag rum und suche da. Ist jetzt nicht so, dass mir das was nutzen würde, aber australische Forscher haben festgestellt, dass körperlich aktive Menschen seltener depressiv werden. Den Umkehrschluss, den
kennen wir. Das Journal of triviale Erkenntnisse aufgemacht heute?
Nee, überhaupt keine triviale Erkenntnis, sondern was wir halt bisher wussten, ist, dass wenig Bewegung mit Depression korreliert. Die Kausalität ist aber nicht klar gewesen bisher. Was gemacht wird, ist, wenn Depression therapiert wird, wird auch Bewegung eingesetzt und das ist erfolgreich. Mhm. Das heißt, mit Bewegung kannst du eine bestehende Depression nicht heilen, aber du kannst es besser machen. Du kannst helfen. So. Das wissen wir. Wir wissen, wer Depression hat, bewegt sich wenig. Wir wissen aber nicht, bewegt er sich wenig, weil er Depression hat oder hat er Depression, weil er sich wenig bewegt. Was sie jetzt halt rausgefunden haben, ist, wenn man sich regelmäßig bewegt, und zwar nur mit einer Stunde pro Woche, senken wir das Risiko, an einer depressiven Störung zu erkranken. Das heißt, es geht tatsächlich von der Bewegung aus und nicht von der Depression aus. Warum das so ist, wissen sie nicht. Wir brauchen mehr Forschung. Also, weißt du, die Binsenweisheiten waren, Depression und Bewegungsmangel hängen zusammen. Und Bewegung hilft bei Depression, aber gegen
jetzt
Depression,
mich noch,
das ist neu.
Jetzt würde mich noch interessieren, ob erstens in der Studie das gemacht wurde oder wenn es nicht gemacht wird, würde es mich interessieren, dass es gemacht wird, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt bei mir zu Hause auf dem Laufband vor mich hinlaufe, mich bewege oder ob ich irgendwie draußen durch die Natur laufe. Da macht einen Unterschied, ob ich mir mein Bücherregal angucke oder ob ich mir irgendwie grüne Blumen angucke oder grüne Pflanzen oder ob ich vielleicht im Fitnessstudio bin, wo andere Leute sind. Also das, ich wüsste gerne, ob es einen Einfluss hat oder ob es wirklich körperliche Aktivität geht.
Was ganz interessant ist mehr körperliche Aktivität hilft nicht mehr. Da gibt es anscheinend eine Kappungsgrenze bei 2 Stunden. Also wenn du dich mehr als 2 Stunden die Woche bewegst, verringerst du dein Depressionsrisiko nicht. Allerdings senkst du wiederum dein Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Natürlich ist das.
Also ist halt, bewegt euch einfach mehr, ist nach wie immer die Aussage. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wer die Augen schließt, besser zuhört.
Das ist ja wirklich alles trivial, was du hier aufzählst.
Ja, aber sie haben es gemessen.
Du hast schon recht. Also natürlich ist es immer gut, wenn man sich ja Dinge, die eigentlich, wo man sich denkt, ist das logisch. Aber wenn man das mal genau weiß, wie und warum, ist schon wichtig.
Und was sie halt festgestellt haben, ist, da ging es vor allen Dingen darum, die Gefühle anderer Menschen einzuschätzen bei dieser Studie, die sie gemacht haben. Mhm. Und sie haben festgestellt, dass wenn du jemanden anguckst, während er irgendetwas sagt, du nicht so treffsicher bist, seine Gefühlslage einzuschätzen, wie wenn du nur seine Stimme hörst. Weil das Gesicht anscheinend viel mehr Ablenkungen liefert und viel indifferenter ist, was den Ausdruck von Gefühlen
vielleicht betrifft. Kannst du, das weiß ich aber nicht, vielleicht kannst du, oder sind wir es eher gewohnt, weil wir halt extrem visuelle Menschen sind eigentlich, sind wir es eher gewohnt, unser wahres Gefühlsleben, auch wenn wir es aktiv verstellen wollen, halt in der Mimik zu verstellen, aber nicht in der Sprache zu verstellen.
Exakt, das sagen sie auch.
Aha, das siehst du.
Exakt, das sagen sie auch. Wir im Grunde sind, im Gesicht können wir lügen, mit der Stimmlage nicht. Ja. Letzte Meldung. Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass Frauen großzügiger sind als Männer. Und diese Binsenweisheit wollte ich dir auch noch mitgeben. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben sich die Gehirne angeguckt, haben im Gehirn das Striatum gefunden. Das ist.
Haben sie das verloren gehabt?
Genau. Wo ist denn nur? Ich hatte doch neulich noch ein Striatum. Das ist mittendrin im Hirn und ist für Bewertungs- und Belohnungsverarbeitung zuständig, habe ich gelesen. Und ist aktiv, wenn wir Entscheidungen treffen. Was passiert ist oder was sie gesehen haben, ist, dass bei Frauen das Striatum stärker aktiviert war, wenn sie sich sozial und freigebig verhalten haben. Dann haben sie Medikamente gegeben den Probanden, um genau dieses Belohnungssystem zu stören. Unter Medikamenteneinfluss, also gestörtes Belohnungssystem, haben die Frauen sich egoistischer verhalten und zur Verblüffung der Wissenschaftler Männer sozialer. Also macht dem Mann das Hirn kaputt, dann wird der auch nochmal ein guter Mensch. Was die Forscher sagen, ist, das ist nicht angeboren oder evolutionär bedingt, sondern die wesentlich plausiblere Erklärung, Ockham, die wesentlich plausiblere Erklärung dafür ist, die unterschiedlichen kulturellen Erwartungen an Männer und Frauen, die dazu führen, dass es so ist. Also es ist nicht naturgemäß so, auch wenn jetzt die Antifeministen das wahrscheinlich wieder gerne gehabt hätten. Aber nein, weit gefehlt. Und jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen.
Ich auch nicht. Also zu erzählen gibt es genug, aber
das reicht aber auch mal.
Ein anderes Mal.
Florian Freistetter, ich danke dir.
Und ich danke dir.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.